Heute Nachmittag wollen wir die drei kürzesten Briefe des Neuen Testaments in der Übersicht betrachten. Und zwar beginnen wir mit dem Philemonbrief. Ich habe versucht, den Philemonbrief in ein paar Sätzen zu umschreiben. Der Philemonbrief ist ein herrliches Plädoyer von Paulus für einen davongelaufenen, einst unnützen Sklaven namens Onesimus, was übrigens auf Deutsch bedeutet, der Nützliche. Dieser Sklave kam durch Kontakt mit dem in Rom festgehaltenen Apostel zum Glauben, damals als Paulus von 60 bis 62 nach Christus in Rom gefangen war. Paulus ermahnt Philemon, den Herrn von Onesimus, er solle den Davongelaufenen als seinen Bruder in Christus liebevoll wieder aufnehmen. Dieser Brief ist ein Juwel christlichen Takts und Feinfühligkeit für heikle Angelegenheiten. Also wenn man lernen will, wie kann man in heiklen Dingen mit Leuten richtig sprechen, das lernt man durch den Philemonbrief. Wenn man im Internet manchmal so liest, in Kommentaren und Blogs, ist man manchmal erschreckt, wie Christen wirklich schreiben können, eines Christen absolut unwürdig. Und wie da Leute, die anderer Meinung sind, beschimpft werden können. Furchtbar. Und etwas ganz anderes lernen wir eben durch den Philemonbrief. Mit Feinfühligkeit, Takt, und trotzdem die ganze Wahrheit sagen. Es geht nicht um Kompromiss, sondern es geht um die Art und Weise, wie man das auf feine, christuswürdige Art machen soll. Philemon 1, Vers 1. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, Philemon, dem Geliebten und unser Mitarbeiter, und Appia, der Schwester, und Archippus, unser Mitkämpfer, und der Gemeinde in deinem Haus. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, indem ich dich alle Zeit erwähne in meinen Gebeten, da ich höre von deiner Liebe und von dem Glauben, den du an den Herrn Jesus und die du zu allen Heiligen hast. Dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Anerkennung alles Guten, das in uns ist gegen Christus Jesus. Denn ich hatte große Freude und großen Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Deshalb, obgleich ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir das zu gebieten, was sich geziemt, so bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen. Da ich nun ein solcher bin wie Paulus, der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist, den ich zu dir zurückgesandt habe, ihn, das ist mein Herz, den ich bei mir behalten wollte, damit er statt deiner mir diene in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne dein Einverständnis wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzen mögest. Nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Genossen hältst, so nimm ihn auf wie mich. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Dass ich dir nicht sage, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, ich möchte Nutzen an dir haben im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Da ich deinem Gehorsam vertraue, so habe ich dir geschrieben und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch durch eure Gebete werde geschenkt werden. Es grüßt dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Ein so schöner Brief. Wir fragen uns immer wieder, wenn wir ein neues Buch betrachten, an wen wurde das Buch geschrieben, von wem wurde es geschrieben. Autorschaft ist klar, das erste Wort heißt Paulus, was auf Deutsch einfach heißt der Kleine. Das ist der lateinische Name, den Paulus sich selber gegeben hat nach der Bekehrung. Er hieß Saulus, das entspricht dem Hebräischen Shaul. Die Eltern waren sehr stolz auf ihr Kind. Das kann man erkennen. Denn Shaul bedeutet der Begehrte. So war es ja mit dem großen König Saul. Das Volk wollte ihn. Das war der Mann nach dem Herzen der Menschen. Und Paulus war ja aus dem Stamm Benjamin, sagt Philipper 3. Und eben diese Eltern aus dem Stamm Benjamin dachten, unser Kleiner, das muss ein Großer werden. Und darum haben sie ihm den Namen Shaul gegeben. Und da müssen wir auch daran denken, der König Saul, eben Shaul im Alten Testament, der war ein Kopf größer als das normale Volk. Aber als Paulus sich bekehrte, auf den Boden fiel vor dem Herrn, wurde er ganz klein und darum hat er später den Namen angenommen, Paulus, der Kleine. Natürlich als Reim zu Saulus. Er stellt sich vor als Paulus. Er nennt sich nirgends Apostel, denn in diesem taktvollen Brief will er nicht mit der apostolischen Autorität etwas erreichen, sondern wirklich, er will einfach das Herz von Philemon in dieser ganz, ganz heiklen Angelegenheit gewinnen. Darum stellt er sich eben nur vor als Paulus, ein Gefangener Christi Jesu. Die Adressaten sind Philemon, wie Vers 1 sagt, zusammen mit seiner Frau Appia. Das ist diese Appia, die Schwester. Und dann wird auch noch Archippus erwähnt, zusammen mit der Gemeinde, mit der Hausgemeinde. Bei diesem offensichtlich reichen Philemon. Es war ja so, dass die ersten Christen sich ganz unterschiedlich versammelt haben. Ganz am Anfang haben sie sich in der Säulenhalle Salomos versammelt, im Tempel. Das war also eine riesige Halle, 250 Meter lang, mit Zedernholzdecke. Also fantastisch, auch für die Akustik, für den Gesang, war wunderschön. Und sie mussten keine Miete bezahlen, das war auch noch speziell. Das war ja im Tempel, das war für alle Juden so frei zugänglich. Aber eben, das war eine Möglichkeit. Und dann sehen wir immer wieder im Neuen Testament, dass Gemeinden in Privathäusern sich versammelten. Und da waren es eben besonders die Reichen, die ihre Häuser auftaten für die Gemeinden. Und dann sehen wir eben dieser Philemon, der eben Sklavenbesitzer war, der war reich. Und da sehen wir in seinem Haus die Gemeinde. In Kolosser 4, Vers 17 sehen wir, dass dieser Philemon eben in Kolossä lebte. Schlagen wir auf, Kolosser 4, Vers 17. Ich lese des Zusammenhangs wegen, Vers 15. Grüßt die Brüder in Laodicea und Nymphas und die Gemeinde, die in seinem Haus ist. Und wenn der Brief bei euch, also in Kolossä, gelesen ist, so macht, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen werde. Und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Und sagt Archippus, sieh auf deinen Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Der Gruß mit meine des Paulus Hand. Gedenket meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. Da wird dieser Archippus auch erwähnt, der da in der Gemeinde war, eben bei Philemon. Aber jetzt im Kolosserbrief erfahren wir, diese Gemeinde ist die Gemeinde in Kolossä. Den Zusammenhang sehen wir noch weiter zwischen Kolosserbrief und Philemonbrief, wenn wir lesen in Vers 7. Alles, was mich angeht, wird euch Tychikus kundtun, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er eure Umstände erfahre und eure Herzen tröste. Mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Sie werden euch alles kundtun, was hier geschieht. Jetzt sehen wir, der große Brief wurde überbracht von Tychikus. Und bei dieser Gelegenheit war er eben unterwegs zusammen mit Onesimus. Tychikus hat den Kolosserbrief gebracht, aber auch den Philemonbrief und er hat gleich noch den Sklaven Onesimus mitgebracht, der hier bezeichnet wird als der treue und geliebte Bruder, der von euch ist. Also so sehen wir hier den direkten Zusammenhang mit der Gemeinde in der offensichtlich großen Liegenschaft von Philemon. Jetzt erfahren wir dadurch auch einiges über Zeit und Ort der Abfassung. Paulus war ja nach Apostelgeschichte 28, 16 bis zum Schluss Gefangener in Rom am Ende seiner vierten Missionsreise. Und das war eine Gefangenschaft von 2 vollen Jahren. Wie Apostelgeschichte 28 am Schluss sagt. Das waren die Jahre 60 bis 62 nach Christus. Und in dieser Zeit hat der Apostel Paulus eben eine ganze Serie von Briefen geschrieben. Unter Punkt 4, hier bei Zeit und Ort der Abfassung, da habe ich das zusammengestellt, Briefe der ersten Gefangenschaft. Epheserbrief. Und dann Philipperbrief, Kolosserbrief, Philemonbrief und schließlich auch der Hebräerbrief. Die wurden alle in dieser Zeit geschrieben. Und jetzt sehen wir also, Philemonbrief und Kolosserbrief hängen ganz direkt zusammen und hängen auch direkt zusammen mit der Person Onesimus. Und der Überbringer war eben Tychikus. Aber das wird eben auch gesagt beim Epheserbrief, dass Tychikus diesen Brief überbrachte. Und das ist natürlich naheliegend, denn wo lag Kolosse? In der Provinz Asia. Das war ein Gebiet, etwa so groß wie die Schweiz, in der heutigen Westtürkei. Und die Hauptstadt dieser Provinz Asia war die Stadt Ephesus. Und in dieser Provinz lag eben Kolosse. Und wir wissen aus Offenbarung 2 und 3, auch all diese Gemeinden, nebst Ephesus, Smyrna, Thyatira, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea und eben auch Kolosse und übrigens auch Hierapolis, was wir ja vorhin gerade in Kolosser 4 auch finden. Das war ein Gebiet, wo der Apostel Paulus besonders lang als Missionar gewirkt hat. Einige Jahre. Normalerweise war Paulus an einem Ort sehr kurz und dann ging er weiter zum nächsten Ort. Aber in Ephesus hat er sehr lange gewirkt und hat täglich unterrichtet in der Schule des Tyrannus, Bibelschule. Und interessant, das Bibelstudium hat nicht zu Passivität geführt, sondern zu höchster Aktivität. Schauen wir uns mal an in Apostelgeschichte 19. Da heißt es, da wird der Dienst des Paulus in Ephesus beschrieben. Und wir lesen in Vers 9, als aber etliche sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen ab und sonderte die Jünger ab, indem er sich täglich in der Schule des Tyrannus unterredete. Das war Bibelschule. Aber übrigens Bibelschule, die zur Gemeinde gehörte. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, dass Bibelunterricht eben mit der Ortsgemeinde verbunden sein soll. Wir erleben oft, dass eben Bibelschule und Ortsgemeinde nichts miteinander zu tun haben und dann kann es so sein, dass Bibelschulen Ortsgemeinden plötzlich spalten in Lehrfragen. Ja, kommen plötzlich ganz neue Ideen rein und gibt Probleme. Aber da sehen wir, das war in Verbindung mit der Gemeinde in Ephesus auch dieser Bibelschulunterricht. Und dann, darauf wollte ich hinaus, Vers 10, Apostelgeschichte 19, Vers 10. Dies aber geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asia wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Falls bei euch steht, in Asien, ist nicht ganz korrekt, weil wenn wir sagen Asien, dann meinen wir heute, in der heutigen Sprache, den Kontinent. Und es ist also nicht so, dass die damals bis nach Thailand und Philippinen kamen. Aber Asia, das heißt also das ganze Gebiet so groß wie die Schweiz. Aber das ist ja schon erstaunlich. Innerhalb von 2 Jahren haben alle Menschen das Evangelium gehört in dieser Gegend. Und das heißt also, der Bibelunterricht hat die Geschwister so motiviert für Missionsarbeit, dass sie nicht nur zuhörten und lernten, sondern dass sie auch hinausgingen und das Evangelium weitergaben. Und die Gemeinde in Kolosse selbst ist dann nicht entstanden durch den Apostel Paulus, sondern an diesem Ort hat, wie wir Kolosser 1 lernen, Epaphras besonders gewirkt. Kolosser 1, Vers 7, durch ihn ist die Gemeinde entstanden, so wie ihr gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Also es war kein Apostel, es war ein Missionar. Und eben das Ganze war unterstützt durch diesen Lehrdienst des Apostels Paulus in Ephesus. So, das gibt uns ein bisschen das Bild von dieser Gemeinde auf dem Privatgrund von Philemon. Wir sehen in unserem Brief, da wird Lukas und Aristarchus am Schluss erwähnt, das waren Begleiter auf der vierten Missionsreise, auf der Romreise, wie wir aus Apostelgeschichte 27, 1 bis 2 lernen. Und die werden erwähnt, sowohl eben im Kolosserbrief, Kolosser 4, Verse 10 und 14, und dann am Schluss von Philemon 1, Vers 24. Also das macht noch ganz klar, diese beiden Briefe gehören ganz direkt zusammen, in die gleiche Zeit. Und das alles wurde geschrieben kurz vor seiner Freilassung. Auch im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 26 und 2, Vers 24, spricht Paulus davon, wie er nun zuversichtlich ist, dass er bald wieder frei wird aus der Gefangenschaft. Und das haben wir nun hier auch im Philemonbrief. In Vers 22 sagt er, mach doch bitte eine Herberge bereit für mich. Denn ich hoffe, dass ich bald eben zu euch kommen werde. Und das entspricht übrigens ganz dem, was der Apostel Paulus auch im Hebräerbrief sagt. In Kapitel 13, 23 spricht er eben davon, dass er bald frei werden wird und überbringt den Brief Grüße aus Italien. Ja? Wir erfahren ja aus 2. Petrus 3 am Schluss, dass der Hebräerbrief als Rundschreiben an Juden von Paulus geschrieben worden ist. Und eben, das passt genau zusammen mit Hebräer 13, aus Italien geschrieben, und er wird bald frei. Und auch Timotheus, Hebräer 13, Vers 23, wisst, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist. Mit dem, wenn er bald kommt, ich euch sehen werde. Und dann grüßt alle eure Führer und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. Danke vielmals. Aber bemerkenswert ist eben in Philemon 1, Vers 22 die Bemerkung. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch durch eure Gebete werde geschenkt werden. Also, er macht es abhängig von dem Beten der Gläubigen. Und wenn manchmal einer denkt, wieso beten wir überhaupt? Gott macht doch, was er will. Ja, es ist so. Gott macht, was er will. Aber es gibt Dinge, die Gott nicht machen würde, wenn nicht seine Kinder ihn bitten würden. Und darum sagt nämlich Jakobus 4, und das ist nun eine ganz wichtige Stelle, um zu zeigen, beten hilft. Und beten macht einen Unterschied. Jakobus 4, Vers 2, ihr begehrt und habt nichts. Ihr mordet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Und jetzt kommt's. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Da gibt's noch eine weitere Möglichkeit. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es in euren Begierden vergeudet. Also, es kann sein, dass Gott Gebete nicht erhört, weil es falsche Gebete sind. Aber es gibt Dinge, die Gott nicht tun würde, wenn er nicht gebittet wird. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also das zeigt die Wichtigkeit des Gebets. Es macht einen Unterschied. Es gibt gewisse Dinge, die würde Gott auch machen, ob wir bitten oder nicht. Aber es gibt Dinge, die Gott nicht macht, wenn wir ihn nicht bitten. Und nun noch etwas. Wenn Paulus also wieder frei wurde aus der ersten Gefangenschaft, was hat er danach getan? Das habe ich hier kurz angedeutet unter Punkt 5. Nach der Freilassung, da ging er unter anderem nach Spanien. Ich war im Römerbrief 15,24 kündigt Paulus seinen Wunsch an, dass er schließlich bis nach Spanien gehen möchte. Aber die Frage bleibt offen, ja und? Wurde daraus etwas? Ja, als er den Römerbrief schrieb, das war ja noch vor seiner Gefangenschaft in Rom, da sagte er so, oft wollte ich schon mal euch Römer besuchen, aber es war mir nicht möglich. Aber wenn ich euch dann besuche, dann möchte ich über euch dann bis nach Spanien weitergehen. Und dann kam er nach Rom, aber als Gefangener. Nach 2 Jahren wurde er wieder frei. Und dann konnte er bis nach Spanien gehen. Und das wissen wir aus dem ersten Clemensbrief. Das ist ein frühchristlicher Brief, der aber nicht zur Bibel gehört. Nicht wahr? Wie konnte man wissen, welche Bücher zur Bibel gehören und welche nicht? Sie mussten gemäß Epheser 2, Vers 20 von einem Apostel geschrieben sein oder von einem Propheten, der durch die Apostel als Prophet anerkannt war. Die Gemeinde ist nach Epheser 2, Vers 20 aufgebaut auf das Fundament der Apostel und Propheten. Nur Bücher, die von den 12 Aposteln für Israel oder von dem Apostel Paulus für die Heidenvölker geschrieben wurden, wurden anerkannt. Und das wurde ganz genau akribisch nachgeforscht, ob die Bücher echt sind. Und darum wurde das Matthäusevangelium akzeptiert, Johannesevangelium und so weiter, Petrusbriefe, Paulusbriefe, die 14 inklusive Hebräerbrief. Und dann eben auch der Jakobusbrief. Obwohl es kein Apostel war, Jakobus, der Bruder des Herrn, er war ein Prophet und anerkannt von den Aposteln. Und auch der Judasbrief und auch das Lukasevangelium. Denn Lukas war von Paulus anerkannt als Prophet. Und das Markusevangelium. Markus war ganz speziell anerkannt durch Petrus. Und das gibt die 27 Bücher des Neuen Testaments. Und alle anderen Bücher, auch all die Fälschungen, wie Judas Evangelium, also viel späterer Zeit, Thomas Evangelium. Also das, worauf heute so liberale Journalisten reinfallen, sind die frühen Christen eben nicht reingefallen. Das ist der Unterschied. Die haben damals ganz genau geforscht. Denen reichte nicht irgend so ein Bestseller, der sagt, oh, wir hatten da etwas ganz Tolles gefunden und die Kirche wollte nichts davon wissen. Natürlich wollten die nichts davon wissen, weil auch nichts war. Aber eben so ging das. Nun, der Clemensbrief, der wurde zwar von einem damals bekannten Bibellehrer geschrieben, aber es war kein Apostel und es war kein Prophet, der von den Aposteln anerkannt wurde. Aber dieser Clemensbrief ist natürlich interessant als Information bis in die frühchristliche Zeit zurück, außerbiblisch. Und er schreibt darüber, wie der Apostel Paulus wirklich noch nach Spanien gekommen ist. Und zwar heißt es dort, dass er das Evangelium bis zum äußersten Westen verkündigt hat. Das ist Spanien. Übrigens, nur so nebenbei, das einzige Gebiet rund um das Mittelmeer, indem man mit Griechisch nicht durchkam. Dort war Lateinisch angesagt. In Rom kam man mit Griechisch durch. Darum konnte der Apostel Paulus den Römerbrief auf Griechisch schreiben. Hat man verstanden, war zwar Zweitsprache, aber das geht. Wäre so, wie man einen Brief in Englisch bei uns vorlesen würde. Ja, und dann lesen wir aber noch, dass Paulus nach Kreta ging, in Titus 1, Vers 5. Er sagt, dort habe ich dich, Titus, zurückgelassen, damit du in jeder Gemeinde Älteste in meinem Namen einsetzen würdest. Und dann in Titus 3, Vers 12 lesen wir von Paulus, der auf Nikopolis war. Ja, das ist auch ein Ort. Das bringt man nirgends unter in der Apostelgeschichte. In den 4 Reisen. Wo war er da? Auf Nikopolis. Und in Mazedonien. 1. Timotheus 1, Vers 3. Das fällt auch in diese Zeit hinein. Aber schließlich wurde er dann verhaftet wieder, und zwar in Troas. 2. Timotheus 4, Vers 13 spricht von diesem Ort, wo dann noch Besitz zurückblieb vom Apostel Paulus in Troas. Und dann kam es eben zur zweiten Gefangenschaft in der Zeit um 66, 67 nach Christus. Wieder in Rom. Und dann wusste Paulus, jetzt ist das Ende vor der Tür. Der 2. Timotheusbrief, der besagt, ich habe den guten Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt, fortan bleibt mir nur noch die Krone der Gerechtigkeit. Und das war also der letzte Brief aus der Todeszelle. Ja, darum ist also ganz wichtig, dass man diesen Unterschied zwischen der ersten und zweiten Gefangenschaft macht. Aus der ersten wurde er frei, aber die zweite Gefangenschaft, das führte schließlich zu seinem Heimgang in das himmlische Reich, wie er das sagt in 2. Timotheus 4. Nun, noch ein Detail. In Apostelgeschichte 28 sagt ja Lukas, dass der Apostel Paulus in Rom 2 volle Jahre war. Und das ist ein juristischer Ausdruck gewesen. 2 volle Jahre. Im römischen Recht war festgehalten, wenn ein Gefangener 2 volle Jahre im Gefängnis ist und seine Ankläger nicht vor Gericht erscheinen, dann muss er freigelassen werden. Und es war so, die führenden Priester aus Jerusalem, die machten offensichtlich nicht die Reise nach Rom. Die kamen nicht. Und darum wurde Paulus eben nochmals freigelassen. Aber eben, diese Gefangenschaft war wichtig für viele. Wir lesen ja in Apostelgeschichte 28, Vers 30. Er aber blieb 2 ganze Jahre oder 2 volle Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus und nahm alle auf, die zu ihm kamen, indem er das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert lehrte. Also das war nicht Passivität, sondern er war in einer Art Halbgefangenschaft, das heißt gebunden in einem eigenen Mietshaus, aber das bedeutete zusammengekettet mit Soldaten. Also da war nicht an Flucht zu denken. Aber er konnte ständig evangelisieren in dieser Zeit. Übrigens das letzte Wort in der Apostelgeschichte ist ungehindert. So endet dieses Missionsbuch. Ungehindert. Das Evangelium geht weiter, selbst wenn wir gebunden sind. Und eben in dieser Zeit kam es zur Begegnung mit Onesimus. Und um ihn geht es im Philemonbrief. Wir können seine Geschichte rekonstruieren aus dem Brief. Onesimus war ein Sklave bei Philemon und zwar ein ganz mühsamer Mensch, ein unnützer, fauler Mensch. Das gibt's auch. Und dann läuft der davon. Nach römischem Recht stand darauf die Todesstrafe. Und er ging also von Kolossä, das ist heutige Westtürkei, und kam bis nach Rom. Ja, war ja kein Problem, keine Passkontrolle. Das war ja ein Reich, da kommt man überall durch als Wanderer. Musste man keine Stachelzäune durchbrechen, einfach immer weiter. Und so kam er schließlich nach Rom. Und er kam in Kontakt, er wurde dort gefangen genommen. Und im Zusammenhang mit dieser Gefangenschaft in Rom kommt er in Kontakt mit dem Apostel Paulus. Er verkündigt ihm das Evangelium und er bekehrt sich. Wow, das, was ihm der Philemon schon längst erzählt hatte, hört er nochmals. Und er bekehrt sich. Und jetzt ist das Problem, was machen wir? Also vom römischen Recht her, der dürfte nicht mehr leben. Und jetzt schreibt Paulus an Philemon und sagt, nimm diesen Mann auf. Und er löst von innen her das ganze Problem der Sklaverei auf. Er sagt, er kommt zurück, aber er ist jetzt nicht mehr ein Sklave, ist viel mehr, dein Bruder im Herrn, nimm ihn auf. Und er ist wirklich jetzt ein nützlicher Mensch geworden. Für mich schon hier in Rom und jetzt wirst du sehen, dann auch bei dir in Asia. Also eine ganz bewegende Geschichte. Und der Apostel Paulus weiß, also das wird eine schwierige Sache. Und auch für Onesimus. Bekehren ist eins, aber jetzt, wie mit der Vergangenheit fertig werden und diesem Philemon unter die Augen treten. Aber wie glücklich, dass dieser Tychikus mit ihm ging. Dieser Mann war der ganz wichtige Mann in dieser Aktion. Der überbrachte den Kolosserbrief, überbrachte den Philemonbrief und brachte diesen Mann mit. Ja, und der Apostel Paulus macht das also auf eine so wunderbare Art, wie er den Philemon für dieses Anliegen zu gewinnen sucht. Aber wir müssen sehen, da wird etwas gesellschaftlich fest Verankertes, wird von innen her aufgebrochen. Eben das Thema Sklaverei. Es ist wichtig, das Wort doulos auf Griechisch, das heißt gebundener grundsätzlich. Aber der Sinn ist eben Sklave, das ist das Wort für Sklave, aber auch für Diener. Aber wir merken in unserem deutschen Sprachverständnis zwischen Sklave und Diener oder Knecht, das ist ein großer Unterschied. Und das war es auch überhaupt, was die Sklaverei in der Antike anbetraf. Sklaven konnten wirklich Menschen sein, die wurden behandelt, wie man Tiere nicht behandeln würde. Das war wirklich Abschaum und Dreck und die wurden geschlagen, die wurden misshandelt und, oder sogar missbraucht. Also wirklich das Schrecklichste, was man sich denken kann. Aber das Gleiche konnte bedeuten, je nachdem, bei wem man eben Sklave war. Sklaven waren bei der Oberschicht in Griechenland zum Beispiel beliebt als Erzieher. Also die wurden eingesetzt als Erzieher der Kinder. Die waren zwar nicht die Lehrer, aber die brachten die Kinder zur Schule, die reichen Kinder, ja, zur Schule. Die mussten ihnen auf dem Weg interessante Dinge beibringen. Und die, einen solchen Diener nannte man Paidagogos. Pädagoge. Ja? Dieser Ausdruck kommt ja vor in Galater 3. Dort wird gesagt, das Gesetz war unser Pädagoge auf Christus hin. Ich war unter dem Gesetz, war man eben unter dem Gesetz, ja? Eine Stellung als Sklave vor Gott. Und das Gesetz sollte den Menschen zeigen, ihr seid schuldig. Ihr könnt ja die Gebote gar nicht erfüllen. Ihr braucht einen Erlöser. Ja, und dieser Erlöser wird ja schon in 1. Mose, im Gesetz, in 1. Mose 3, Vers 15 angekündigt. Der Same der Frau, der kommen wird und der Schlange den Kopf zertreten wird und uns erlösen wird. Und so war das Gesetz eben der Pädagoge, der den Menschen die Notwendigkeit der Erlösung und die Tatsache ihrer Sündhaftigkeit deutlich machte und das Sehnen auf den Messias weckte. Und so wird das Gesetz eben als Paidagogos bezeichnet, eben als einen so noblen Sklavendiener, der Kinder unterwies. Und der musste ihnen also auf dem Schulweg interessante Dinge zeigen in der Natur, Käfer und Schmetterlinge und Steine und so. Das war ein guter Pädagogos. Und so sehen wir also, dass Sklaven in der Antike, die konnten wirklich, kann man sagen, gehobene Ämter übernehmen. Und je nachdem, was die für einen Hintergrund und eine Ausbildung hatten, waren die eben sehr geachtete Leute. Da gab es also die ganze Bandbreite. Und darum, wenn man einfach so über eine Leiste über Sklaverei sprechen will, das geht nicht. Das ist eine riesige Bandbreite und die waren nicht einfach nicht bezahlt, sondern die hatten Kost und Logis. Ja, aber ich meine, wie viele Leute werden heute bezahlt und das reicht eigentlich gar nicht für Kost und Logis. Also es ist ein höheres Niveau als manche, die keine Sklaven sind, aber schlecht und ungerecht entlöhnt sind. Und jetzt sehen wir, wie der Philemonbrief das Problem, man kann sagen, das gesellschaftliche Problem der alten Welt im Umgang mit Knechten, Sklaven, von innen her aufbricht und zeigt, wie durch die Begegnung mit Jesus Christus wird die Beziehung zwischen Menschen etwas ganz Neues. Nicht mehr ein Sklave, sondern ein Bruder im Herrn. So soll Philemon den Onesimus aufnehmen. Aber das Schöne ist, ohne Revolution. Das ist das Besondere. Im Römischen Reich gab es einen ganz berühmten Sklavenaufstand. Ja, dann gibt's Tote. Garantiert. Und das Christentum ruft nie zur Revolution, nie zum Umsturz auf. Und darum waren eben die Christen nie staatsgefährdend. Und wenn man denkt an die ehemalige Sowjetunion und an die osteuropäischen Länder. Ständig wurde behauptet, die Christen gefährden das System. Die Christen sind gefährlich. Aber ich habe das ja immer in der Vergangenheit so ausgenutzt, wenn ich mit Geschwistern aus der Sowjetunion und Osteuropa zu tun hatte, sie ausgefragt, wie war das und so weiter. Und haben die eigentlich nicht gewusst, eben was für Leute ihr seid. Und dann kamen natürlich diese Zeugnisse. Natürlich haben die gewusst. Und wie zuverlässig die Gläubigen waren an der Arbeitsstelle. Und eben auf die konnte man zählen. Aber dann kommt dazu, es waren auch manche überzeugt, die Christen sind wirklich schlimme. Und das alles über Verleumdung. Es wurden so schreckliche Dinge über die Christen erzählt, dass manche meinten, die sind wirklich so wild und schlimm. Ja, aber eben, das ist so wichtig, der Philemonbrief, dieser taktvolle Brief, der das Herz eines Menschen, der anders denkt, zu gewinnen sucht, bricht die ganze Problematik von innen her auf. Und dann muss man schauen im Kolosserbrief, also eben im Parallelbrief zu Philemon, da finden wir noch eine Anweisung in Kapitel 4, Vers 1. Ihr Herren, gewährt euren Knechten oder Sklaven, eben Duloi, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn in den Himmeln habt. Also da wird das Sklaventum von innen her aufgebrochen wieder. Ihr habt eine Pflicht, eben für eure Knechte zu schauen, dass die wirklich auch zu dem kommen, was ihnen als Menschen zukommt. Gewährt ihnen, was recht und billig ist. Und seid euch immer im Klaren, ihr werdet euch einmal vor Gott verantworten, für alles, wie ihr euch als Arbeitsgeber verhalten habt. Und das bleibt natürlich eben gültig bis heute, eben auch wenn es nicht um Sklaverei geht, also mit Arbeit, nur mit Kost und Logis, sondern überhaupt, wenn es geht um Arbeitgeber im Verhältnis zu Arbeitnehmer. Und dazu möchte ich noch aus dem Parallelbrief, Epheserbrief, etwas schreiben. Tychikus hat ja den auch noch mitgenommen. Epheser 6, dort wird das Ganze nicht nur aufgebrochen von Seiten der Herren im Verhältnis zu den Arbeitnehmern, sondern auch die Arbeitnehmer werden in die Pflicht genommen. Epheser 6, Vers 5. Ihr Knechte, auch da man kann übersetzen, ihr Sklaven. Das gleiche Wort. Ihr Sklaven, gehorcht den Herren nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei, als Menschengefällige, sondern als Knechte oder Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut und mit Gutwilligkeit dient, als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass, was irgendein jeder Gutes tut, ihr dies vom Herrn empfangen wird, ihr seid Sklave oder Freier. Interessant. Also sie sollen die Autorität ihres Arbeitgebers anerkennen. Dienen ihnen mit Furcht und Zittern. Und zwar in einer aufrichtigen Haltung, in Einfalt eures Herzens. Und sie sollen das nicht tun einfach für die Menschen, sondern sich im Klaren sein, die Arbeit ist ein Beruf. Eine Berufung, um Christus zu dienen. Das ist übrigens die große Entdeckung in der Reformation gewesen. Aber das stand in der Bibel. Die Reformatoren haben betont, der Beruf, die Arbeit ist ein Beruf. Eben, wozu man eine Berufung hat von Gott. Und zwar eben die ganz normale Arbeit, nicht nur, wenn man Missionar ist. Jede Arbeit ist ein Dienst für Christus. Und das haben die Reformatoren aufgrund dieser Stelle ganz biblisch betont. Die Arbeit im Beruf ist ein Gottesdienst. Und das gibt natürlich der Arbeit einen enormen Adel. Nicht wahr? Und man hat eine ganz andere Haltung eben zu dem, was man tut. Und das äußert sich eben auch in den Ausdrücken. Heute spricht man nicht mehr viel über Beruf oder Profession, ja? Sondern man spricht über Job. Und dort ist das Problem. Ein Job ist eine mühsame Sache, die man einfach erfüllen muss, weil man Geld braucht. Ja? Aber das hat mit Berufung und mit Gottesdienst nichts zu tun. Und hier wird klar gemacht, ihr müsst das ganz klar als Gottesdienst ausüben. Und dann eben nicht mit Augendienerei als Menschengefällige. Also nicht nur dann arbeiten, wenn der Chef zuschaut. Das ist ein riesiges Übel. Und sobald er wegschaut, dann ist man auf dem Internet. Oder wo auch immer, ja. Aber eben, das wird ganz klar verurteilt, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut und mit Gutwilligkeit dient, als dem Herrn und nicht den Menschen. Und dann darf man noch wissen, einmal gibt es in der Ewigkeit Belohnung dafür. Da ihr wisst, dass was irgendein jeder Gutes tut, ihr dies vom Herrn empfangen wird, ihr seid Sklave oder Freier. Und dann werden die Herren in die Pflicht genommen, auch hier, und ihr Herren tut dasselbe gegen sie. Das bricht alles auf, von innen her. Tut dasselbe gegen sie und lasst das drohen. Wow. Dann wird natürlich das Verhältnis zum Angestellten ganz anders. Ein Verhältnis, wo man eben den Angestellten achtet als Gegenüber. Da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmel ist und dass bei ihm kein Ansehen der Person ist. Vor Gott macht es keinen Unterschied, ob der Arbeitgeber ist oder Arbeitnehmer. Also Gott anerkennt in dieser Welt die sozialen Unterschiede, aber vor ihm zählen sie nicht. Das ist der Unterschied. Und so sehen wir also, was das Neue Testament in die Welt der Antike hineingebracht hat, das war enorm. Ohne Revolution wird das, was an Ungerechtigkeit zwischen den Menschen, gerade im Zusammenhang mit Arbeit, aufgebaut wurde, wird von innen her aufgebrochen. Und darum verstehen wir natürlich auch, wie in der moderneren europäischen Geschichte die Abschaffung der Sklaverei, und zwar, da ging es ja speziell um den Begriff von Sklaverei, in dem Sinn, dass man die Menschen nicht als Hamster, sondern schlimmer, so wie man ein Tier nicht behandeln würde. Ein Hamster, der kann sich zu Hause noch wohlfühlen, oder? Aber die Sklaverei in Amerika, die hat etwas erreicht, was nicht einmal eine Hamsterhaltung entsprechen würde. Was da schwarze Sklaven grässlich misshandelt worden sind und einfach dem Tod ausgeliefert wurden, furchtbar ist das, was da geschehen ist. Und wer hat sich dagegen gewendet? Das waren bibeltreue Christen. Und die haben jahrelang sich dafür eingesetzt, bis schließlich dieser Durchbruch in England kam. Die Sklaverei war abgeschafft. Aber das ist etwas, das aus dem Evangelium hervorkommt. Aber wir müssen betonen, gerade in der heutigen Zeit, wo diese Strömungen kommen, die sagen, dass der Hauptauftrag des Evangeliums ist, diese Welt zu transformieren. Das stimmt überhaupt nicht. Unser Auftrag ist, das Evangelium zu verkündigen. Aber dass das Evangelium dann auch einen verändernden Einfluss hat, das kommt dann noch dazu. Aber das ist nicht irgendwie die Optik. Aber das Evangelium wirkt verändernd und das sehen wir eben da schon von Anfang an und gerade in Verbindung mit diesem Philemon-Brief. Nun ist es so schön, wir haben in diesem Brief ein Gleichnis. Ich habe das unter Besonderheiten aufgeführt. Punkt 1, Gleichnis. Erste Feststellung. Onesimus, was nützlich heißt, war Philemons Diener. Übrigens, Philemon heißt der Liebende. Ja, wenn ein Chef ein Liebender ist, dann ist es ganz anders für den Angestellten, für den Diener. Nun, das ist ein Gleichnis davon, dass der Mensch ursprünglich Gottes Diener war. 1. Mose 1, 2, als Gott den Menschen schuf, hat er ihm einen Auftrag gegeben, und zwar Arbeit. Arbeit im Garten. Und die Erde zu verwalten. Und dann, zweiter Punkt, Onesimus erwies sich als unnütz und lief Philemon davon. Und das ist ein Gleichnis dafür, dass der Mensch dem Gott der Liebe davongelaufen ist. Im Sündenfall. 1. Mose 3. Und darum sind die Werke des Menschen seither ohne Wert vor Gott. In Hebräer 9, Vers 14 werden sie genannt tote Werke. Schon aktiv, aber sie bringen nichts. Und in Epheser 2, Vers 1 wird gesagt, der verlorene Mensch ist tot in Sünden und Vergehungen. Kann Gott nichts bringen, genauso wie eine Leiche nichts leistet. Ja, Epheser 2 beschreibt uns als gehende Leichen. Jetzt dritter Punkt. Onesimus wurde verhaftet und kam ins Gefängnis nach Rom. Nach römischem Recht drohte ihm die Todesstrafe. Nun, das ist ein Gleichnis dafür, dass der Mensch in die Gefangenschaft der Sünde und Satans kam. Ihm droht von Gott her die Todesstrafe. Römer 6, Vers 23. Es ist der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus. Aber eben die erste Hälfte. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Nächster Punkt. Paulus setzte sich für Onesimus als Mittler ein und war bereit, seine Schuld zu bezahlen. So steht das in Vers 19. Ich möchte das nochmals aufschlagen. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Das heißt also, den Philemon-Brief hat er eigenhändig geschrieben. Normalerweise hat er die Briefe diktiert, weil er ein Problem mit den Augen hatte. Den Galaterbrief hat er vollständig eigenhändig geschrieben, weil das dort so eilte und er niemanden zum Diktieren hatte. Und darum schreibt er in Galater 6, seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Und diesen Brief hat er auch eigenhändig geschrieben. Wirklich als authentisches Zeugnis. Ich stehe hinter dieser Sache. Und normalerweise hat Paulus nur den Gruß am Schluss eigenhändig geschrieben, wie er sagt in 2. Thessalonicher 3, der Gruß, mit meiner, des Paulus Hand, was das Zeichen ist in jedem meiner Briefe. An dieser eigenhändigen Schlussunterschrift, kann man sagen, konnte man die echten Paulusbriefe erkennen. Ja, weil es gab ja auch gefälschte. Aber darum war wichtig, das Original musste am Schluss beim Gruß die Handschrift von Paulus haben. Das war auch ein wichtiger Punkt bei der Feststellung, was gehört zum Kanon und was nicht. Und man muss sich im Klaren sein, die Originale, die waren im ersten Jahrhundert noch da und wohl auch im zweiten bis dritten Jahrhundert. Und da konnte man die Handschriften noch an den originalen Paulusbriefen eben wieder korrigieren und eichen. Ja, also er hat das eigenhändig geschrieben und er will bezahlen. Und nun, das weist darauf hin, Jesus Christus setzte sich als Mittler für uns ein. 1. Timotheus 2, Vers 4, ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld gab. Nächster Punkt, durch die Begegnung mit Paulus wurde Onesimus ein wiedergeborener Christ. In 1, Vers 10 sagt er, ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus. Das ist die Ausdrucksweise, wenn einer direkt durch eine Person zum Glauben kam. Auch bei Timotheus schreibt Paulus, Timotheus, mein echtes Kind. Und im ersten Korintherbrief, Kapitel 4, sagt Paulus, dass sie die Korinther, die durch ihn zum Glauben gekommen sind, die könnten viele Pädagogen haben. Aber sie haben nur einen Vater in Christus. Sie kamen durch Paulus zum Glauben und das gab eine ganz besondere Beziehung zu ihnen. Ja, und so ist also dieser Onesimus da durch den Apostel Paulus zum Glauben gekommen. Und das weist hin darauf, durch Jesus Christus kann der verlorene Mensch neues Leben erlangen. Wie Johannes 3, Vers 16 sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und dann, Paulus führte Onesimus zurück zu Philemon. Das sagt er in Vers 12, den ich zu dir zurückgesandt habe. Nun, Jesus Christus führt den verlorenen Menschen zum Vater zurück. In Johannes 14, 6 sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und schließlich, der einst unnütze Onesimus wurde durch Umkehr ein nützlicher Mensch. Das wird in Vers 11 ausdrücklich betont, als Wortspiel. Und das weist darauf hin, durch die Bekehrung wird der unnütze Mensch ein nützlicher Diener Gottes. Und so erklärt uns Hebräer 9, Vers 14, dass wir nun eben Gottesdienst darbringen können durch die Umkehr und durch das Opfer des Herrn Jesus. Ja, also ein wunderbares Gleichnis, das man in diesem Philemon-Brief erkennen kann. Und unter Besonderheiten, das habe ich eigentlich alles schon im Verlauf des bisherigen gesagt. Also dieser Onesimus, dieser einst Unnütze, wird im Kolosserbrief genannt der treue und geliebte Bruder. Und das Wortspiel mit Onesimus ist interessant, das wird nicht nur auf den einstigen Sklaven bezogen, sondern auch auf den Arbeitgeber. Ist uns das aufgefallen? In Philemon 12 lesen wir, den ich zu dir zurückgesandt habe, ihn, das ist mein Herz, den ich bei mir behalten wollte, damit er statt deiner mir diene in den Fesseln des Evangeliums. Und dann Vers 20, nein, ich muss Vers 10 schon lesen. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Da bezieht er das eben auf den Knecht. Aber in Vers 19 und 20. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben, ich will bezahlen, dass ich dir nicht sage, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, wenn man daran denkt, was der Apostel Paulus eben geistlicherweise gewirkt hat in Asia, sodass eben auch Philemon selber eine Frucht dieser Arbeit war. Und dann sagt er, ja Bruder, ich möchte Nutzen an dir haben im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Nicht nur der Arbeitnehmer soll nützlich sein, sondern der Arbeitgeber soll auch einer sein, der für andere nützlich ist. Also das ist eine ganz interessante Anwendung und Wortspiel eben auf den Namen des Knechtes. Jetzt die Grobstruktur des Briefes, die haben wir noch nicht besprochen. Die ist einfach schön nach dem Inhalt der Verse in drei Teile zu gliedern. Erstens Begrüßung und Dank. Und da sehen wir, wie er Philemon gewinnt, nicht in Augendienerei oder in Schmeichelei, aber er drückt da aus, was wirklich im Leben von Philemon an Lobenswertem ist als Christ. Und dann ist es natürlich so, dass Philemon es besser erträgt, dass dann eben auch ein paar ganz kritische Punkte angesprochen werden. Wie hast du dich jetzt zu verhalten einem davongelaufenen Sklaven gegenüber? Und das ist eben auch wichtig, dass man gerade da, wo man etwas ermahnen muss, eben die positiven Punkte hervorstreicht. Und das macht der Herr Jesus ja auch so in den Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3. Er erwähnt immer zuerst, wo das möglich ist, das Positive. Und eben sogar dort, wo man denken würde, oh nein, der Zustand ist so schlimm. Auch da sieht der Herr Jesus noch, was gut ist. Und dann kommen die kritischen Dinge voll auf den Tisch. Aber man kann Kritik besser ertragen, wenn man ein gefestigtes Rückengrat hat. Aber wenn der Angegriffene das Gefühl hat, man lehnt ihn sowieso ab, da kann man nichts bringen. Dann bringt jede Ermahnung nichts. Dann verschließt man sich. Aber da lernen wir diesen Grundsatz nicht mit Schmeichelei. Das verurteilt die Bibel, haben wir gleich gesehen in Epheser 6. Aber eben doch so, dass man anerkennt und eben jemandem auch zeigt, dass echte Wertschätzung da ist. Ja, und dann kommt eben Teil 2. Fürsprache zugunsten des Onesimus. Verse 8 bis 21. Aber eben so schön formuliert, so treffend, so gewinnend, dass man fast nicht anders kann, als das zu akzeptieren. Und der Apostel Paulus streicht eben nicht seine Autorität heraus. Wir haben zwar gesehen, er weist darauf hin, eigentlich könnte ich dir natürlich befehlen, aber das mache ich eben nicht. Und dann drittens, Grußübermittlung und Segen. Das sind die Verse 22 bis 25. Jetzt können wir weitergehen zum nächsten kurzen Brief, der zweite Johannesbrief. Und dann haben wir eigentlich an Bibelstudientagen schließlich alle Bücher behandelt. Bis jetzt. Also alle im Neuen Testament. In Herznach fast alle Bücher des Alten Testaments. Es fehlt noch ganz wenig, zum Beispiel 1. und 2. Chroniker. Aber wir sind so hauptsächlich in der Übersicht fast durch. Aber ich habe trotzdem noch Ideen, um weiterzufahren. Also, ich lese den zweiten Johannesbrief, der Älteste, der auserwählten Frau und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit. Und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Es wird mit euch sein, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ich freute mich sehr, dass ich einige von deinen Kindern in der Wahrheit wandelnd gefunden habe. Wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich ein neues Gebot dir schriebe, sondern das, welches wir von Anfang gehabt haben, dass wir einander lieben sollen. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr von Anfang gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Seht auf euch selbst, auf dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Da ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, auf dass unsere Freude völlig sei. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Wieder ein kurzer Brief, aber ein Juwel. Ich habe versucht, den zweiten Johannesbrief in 2 Sätzen auf den Punkt zu bringen. Der zweite Johannesbrief wendet sich an eine Mutter und ihre Kinder. Der alte Apostel Johannes warnt sie vor Umgang mit als Antichristen bezeichneten Irrlehren, die die biblische Lehre über die Person von Jesus Christus nicht bringen. Nun, wir gehen nach Schema vor. Wer ist der Autor? Er nennt sich einfach der Älteste. Übrigens auch beim dritten Johannesbrief, Vers 1, der Älteste. Und im ersten Johannesbrief, da nennt er sich überhaupt nicht. Dort beginnt es einfach mit, was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen. Vom Vokabular her und von den Sätzen her ist es so markant mit dem Johannesevangelium übereinstimmend. Und im Johannesevangelium, da ist der Autor eben dieser Jünger, den Jesus liebte. Und die frühchristliche Überlieferung hat uns ganz klar bestätigt, das ist der Apostel Johannes. Und zwar derselbe Autor, der auch die Offenbarung geschrieben hat, wo er sich übrigens in Kapitel 1 schon Johannes nennt. Aber die Sprache und die Wortwahl, die ist so markant und klar eben, so dass diese Briefe direkt mit dem Johannesevangelium verbunden sind. Er streicht hier also auch nicht seine Apostelschaft hervor, sondern sein Alter und seine Reife. Und das muss man auch im Zusammenhang sehen mit dem nächsten Punkt, Zeit und Ort der Abfassung. Man kann das nicht genau sagen, aber im Bereich zwischen 90 bis 100 nach Christus. Und weil Johannes am Ende seines Lebens, das wissen wir auch aus der ganz frühchristlichen Überlieferung, in Ephesus, also in der Provinz Asia, wirkte, und zwar besonders unter den jüdischen Gläubigen, ist dieser Brief eben in Ephesus anzusiedeln. Also der Ort der Abfassung. Und nun müssen wir uns überlegen, Johannes, der bereits in dem Zeitraum 90 bis 100 nach Christus, wie alt war der? Wäre er so alt gewesen wie der Jesus, geboren in Bethlehem, dann wäre er eben im höchsten Fall etwa 100 Jahre alt gewesen. Aber es ist anzunehmen, dass die Jünger ein bisschen jünger waren als ihr Herr, als sie berufen wurden in Evangelien. Aber schon in den Bereich so um rund 90 Jahren kann man ihn da ansiedeln. Und das war die Zeit, als es keine Apostel mehr gab. Die anderen 11 waren alle schon heimgegangen. Wir wissen, der Apostel Paulus nach dem 2. Timotheusbrief im Jahr 67 wurde er enthauptet durch Kaiser Nero. Der Apostel Petrus auch durch Kaiser Nero, aber gekreuzigt, weil er kein römischer Bürger war, nachdem er den 2. Petrusbrief als Abschiedsbrief geschrieben hatte. Und auch die anderen sind heimgegangen. Und da haben wir noch diesen letzten, von dem ja sowieso ein Gerücht kursierte. Der wird nie sterben, bis der Herr wiederkommt. Das können wir nachlesen in Johannes 21. Ja, und wenn man das im Auge hat, dann hat natürlich dieser Begriff der Älteste schon eine ganz besondere Bedeutung. Nicht wahr? In Johannes 21, als der Herr Simon Petrus öffentlich vor den anderen Jüngern wiederherstellt und ihm, so dass sie es alle hörten, einen Auftrag gab als Hirte unter den Gläubigen, da kommt plötzlich die Frage auf, ja, und was ist eigentlich mit Johannes? Also, ich lese des Zusammenhangs wegen von Vers 18. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, spricht der Herr Jesus zu Petrus, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Und dann erklärt Johannes, dies aber sagte ihr andeutend, mit welchem Tod ihr Gott verherrlichen sollte. Eben, dass er gekreuzigt werden sollte, mit ausgestreckten Armen. Was sich ja dann so ereignet hat. Und dann weiter, und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, welchen Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Übrigens, der Herr liebte alle Jünger. Aber die Tatsache, dass Johannes das so betont, macht deutlich, dass er sich der Liebe seines Herrn tiefer bewusst war als die anderen Jünger. Das ist also subjektiv. So kann sich auch unser Empfinden von Mensch zu Mensch kann es ganz unterschiedlich sein. Und er hatte ein ganz tiefes Empfinden. Das hängt von uns ab. Ja, und dann eben kommen wir auf den Punkt. Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesu, Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort unter die Brüder aus, jener Jünger stirbt nicht. Und Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Ja, und so wurde wirklich Johannes der Älteste von allen und starb etwa im Jahr 100. Es gibt eine ganz frühchristliche Überlieferung, die besagt, dass er in den ersten, in der Anfangszeit von Kaiser Trajan gestorben ist. Und das bringt uns eben auf das Jahr etwa 100. Und damit war dann die apostolische Zeit vorüber. Es gab keine Apostel mehr. Ja, oft wird mir die Frage gestellt, ja, aber wie ist das mit dem fünffältigen Dienst in Epheser 4? Da heißt es doch, Christus hat die einen gegeben als Apostel und Propheten, andere als Hirten und Lehrer und andere als Evangelisten. Eben zur Verbauung des Leibes Christi und so weiter. Ja, also, das braucht es doch noch heute, diese Apostel. Sage ich, ja, das wird aber nicht gesagt. Ich meine, im Epheserbrief geht es ja um die Gemeinde, nicht die Ortsgemeinde, sondern im umfassenden Sinn die Gemeinde weltweit und nicht nur weltweit, sondern die Gemeinde von Pfingsten bis zur Entrückung. In Epheser 2, Vers 20 wird die Gemeinde gesehen als Tempel, aber es wird gesagt, ein Tempel, der wächst. Also der hat an Pfingsten begonnen, da wurden die ersten Steine aufgelegt, aufgebaut und dieser Tempel wächst und wächst und wächst immer noch. Und jeder Gläubige, der zur Gemeinde hinzugefügt wird, ist ein Baustein an diesem wachsenden Tempel. Und wenn dann die Vollzahl der Nationen, nach Römer 11, eingegangen ist, diese von Gott festgelegte Zahl, wer alles zur Gemeinde gehören wird, dann kommt die Entrückung. Also, der Epheserbrief zeigt die Gemeinde wirklich universal, weltweit und umfassend, zeitlich von Pfingsten bis zur Entrückung. Und dort im Epheserbrief wird das eben gesagt mit dem fünffältigen Dienst. Er hat die einen, Epheser 4, gegeben als Apostel und Propheten, aber das ist das Fundament. Epheser 2, Vers 20 sagt eben, wir sind aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Und die Grundlage, das ist eben die Grundlage. Die macht man nicht noch einmal am Dach oben. Also was wäre das für ein Architekt, der sowas macht? Oben nochmal seine Grundlage. Also, da ist etwas nicht gut. Ja, da ist etwas nicht gut, wenn man sagt, jetzt ist die Zeit, wo die Apostel und Propheten nochmals kommen. Nein, da sind wir aufgebaut und der Herr hat der Gemeinde die Apostel und Propheten gegeben, wie das Epheser 4 sagt, und ihr Dienst ist zusammengefasst in den 27 Büchern des Neuen Testaments. Und darum sagt der Judasbrief ganz am Anfang, dass wir ermutigt werden, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Wir haben das Glaubensgut ein für allemal überliefert im Neuen Testament und jetzt müssen wir kämpfen. Und dann bleiben eben noch die Gaben Hirten und Lehrer und Evangelisten. Der Lehrer erklärt die Bedeutung der Schriften der Apostel und Propheten. Erklärt, was da steht und was das bedeutet. Und der Hirte, der wendet das, was die Apostel und Propheten gelehrt haben, an auf die Situation und die Nöte des einzelnen Menschen, der Seelsorge braucht. Das ist Hirtendienst. Und der Evangelist, der erklärt, was die Bedeutung dieses Wortes der Apostel und der Propheten ist, im Blick auf die verlorene Welt, damit sie gerettet werden. Und wie man den Leuten die Heilsbotschaft eben verständlich weitergibt. Ja, und jetzt sehen wir mit Johannes, da sind wir gerade vor diesem Abschluss der Epoche der Apostel und Propheten, und dann war diese Zeit vorbei. Aber wir haben ihren Dienst in den Schriften. Und eben auch, wie jetzt gerade dieser zweite Johannesbrief, in einer so herzlichen, seelsorgerlichen Art und Weise, wie ihr hier einer Frau mit ihren Kindern in einer schwierigen Frage eben zu Hilfe kommt. Wo ist der Mann? Das wird nicht gesagt. Sie könnte Witwe gewesen sein. Es könnte sein, dass der davongelaufen ist. Das gibt's ja. Aber sie war mit ihren Kindern. Und einige der Kinder waren gläubig, aber nicht alle. Auch nicht gerade einfach. Alleinerziehende Mutter. Und ja, das haben wir hier in Vers 4. Ich freute mich sehr, dass ich einige von deinen Kindern in der Wahrheit wandeln gefunden habe. Aber nicht alle. Ja, so ist die Situation. Und dieser Brief richtet sich also ganz speziell an eine Frau. Und zwar, die das Problem hatte, da kommen immer wieder so Evangelisten, die auf der Durchreise sind, vorbei. Und da gibt es solche, die wirklich die Lehre des Christus nicht bringen, die Verführer sind. Und da erklärt er ihr, wie radikal sie da umgehen muss, damit sie als Frau, und die eine Verantwortung hat für ihre Kinder, da nicht verführt wird. Und es ist ja interessant, dass der Teufel den ersten Verführungsangriff machte er nicht auf Adam, sondern auf Eva. Und natürlich hat er als einer der führenden Engel schon gewusst, was ist schöpfungsmäßig, welche Unterschiede gibt es zwischen Mann und Frau. Und wenn man das so gegenüberstellt, dann ist es so, dass eine Frau eher durch Argumente, die mit dem Gefühl und mit der Beziehung und so weiter zu tun hat, dass man eher durchkommt als bei einem Mann. Das ist sentimental. Und eine Frau würde sagen, nein, das ist jetzt eben, da geht es um Beziehung, das ist das Wirkliche. Ja, und er hat seinen Erstschlag gemacht gegen die Frau, ohne den Mann. Und es gelang ihm, dass die Frau entschied, ohne mit dem Mann zu sprechen. Und dann, beim Mann war es noch viel schlimmer. Die hatten auch ganz bewusst, die Bibel sagt, die Frau wurde verführt. Die wurde reingelegt. Das sagt 1. Timotheus 2, aber beim Mann wird das nicht gesagt. Beim Mann wird gesagt, dass er den Bund mit Gott gebrochen hat, Hosea 6. War noch schlimmer, das war wirklich rational bewusst, dieser Bruch. Aber jetzt eben geht es hier im Johannesbrief um eine Frau, die allein ist mit ihren Kindern und wirklich mit dem Problem von Verführen konfrontiert ist. Wie soll sie reagieren? Und wir werden sehen, sehr radikal. Was eine Frau oft sagen würde, so könnte man es nicht. Also man muss ja doch noch an die menschliche Beziehung denken. Aber der Älteste sagt ihr, es muss so sein. Und wir werden gleich sehen, diese Art von Verführer, ihr Lehrer, gehört zur schlimmsten Kategorie. Man kann nach dem Neuen Testament Verführer in verschiedene Kategorien einteilen. Aber da, wo die Person von Jesus Christus angegriffen wird, das ist das Schlimmste, was es gibt. Und genau um diese geht es, denn, und damit wollen wir jetzt schließen, Vers 9 sagt, jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Und jetzt habe ich hier bei Besonderheiten Punkt 4 aufgeführt, die Lehre des Christus. Ich war des Christus, das ist grammatikalisch Genitiv. Ja? Nominativ ist der Christus, Genitiv des Christus, Dativ dem Christus, Akkusativ den Christus. Also, die Lehre des Christus. Jetzt ist es so, es gibt verschiedene Arten von Genitiv. Und eben gerade im Griechischen. Und das hier ist, muss man auffassen, als Genitivus Objektivus. Das heißt also, die Lehre über Christus, wer Christus ist. Darum geht es hier. Nicht wahr? Es gibt auch zum Beispiel den Genitivus Subjektivus. Das würde man so auffassen, die Lehre des Christus, das ist die Lehre, die Christus verkündigt. Oder? Dann ist er der Urheber der Lehre. Aber als Genitivus Objektivus, die Lehre des Christus, ist die Lehre, die Christus betrifft. Über seine Person. Und wir werden gleich nach der Pause sehen, im 2. Johannesbrief und auch schon im 1. Johannesbrief geht es genau um diesen Punkt. Diese Lehrer greifen die Person des Herrn Jesus an, den Sohn Gottes. Und darum, das ist die schlimmste Form von Irrlehre, wo die Person des Erlösers selber angegriffen wird und ein anderer Jesus verkündigt wird. Und damit verlieren wir alles. Ja, machen wir jetzt Pause. Wir fahren weiter im 2. Johannesbrief. Wir haben also gesehen, der Brief richtet sich an eine Mutter. Aber bemerkenswert ist, er nennt sie nicht Mutter, sondern er spricht sie an mit Kyria, Herrin. Und das macht klar, dass sie aus der Oberschicht war. Eine reiche Frau aus der Oberschicht. Also der Älteste, Vers 1, der auserwählten Frau. Und Frau, für Frau steht eben eigentlich Herrin, Kyria. Und das Interessante ist also, hier spricht er sie mit dem Titel an, der eben ihre soziale Stellung anerkennt. Und das ist eben auch wichtig, das Neue Testament schafft nicht die Klassenunterschiede ab. Aber wir haben gerade gesehen im Philemonbrief, das Neue Testament macht deutlich, dass eben diese Klassenunterschiede vor Gott keine Rolle spielen. Und auch der Knecht Onesimus, der soll betrachtet werden von seinem Herrn Philemon als einen geliebten Bruder. Und so sind wir vor Gott alle gleich, aber die Unterschiede werden nicht abgeschafft. Und das Abschaffen der Unterschiede, das geht eigentlich ganz wesentlich zurück auf den Marxismus und den Neomarxismus. Da wurde ab den 60er Jahren den Schülern in der Schule mehr und mehr ein Hass gegen alles, was mit Autorität zu tun hat, eingeimpft. Und die heutige junge Generation, die ist ganz eben wirklich durchdrungen von diesen falschen Gedanken, wo man auch ältere Leute nicht mehr achtet, so wie das früher völlig normal war. Ein Junger, der sieht den Unterschied zwischen einem Jungen und einem Alten. Und auch wenn der Junge viel mehr weiß als der Alte, begegnet er ihm trotzdem mit einem Respekt und mit einer Hochachtung und achtet ihn eben in dem Sinn höher als sich selbst. Und das lernen wir eben hier, dass diese Unterschiede nicht aufgehoben sind, nur vor Gott spielen sie keine Rolle. Und das sehen wir auch sehr klar gelehrt in 1. Petrus 2. Da sagt der Apostel in Vers 13, 1. Petrus 2, Vers 13, unterwerft euch nun aller menschlichen Einrichtung um des Herrn willen. Es sei dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter. Aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn also ist es der Wille Gottes und so weiter. Also auch die verschiedenen Rangstellungen in der Gesellschaft, die sollen von Christen geachtet werden und der nötige Respekt soll den Amtsträgern auch entgegengebracht werden. Ja, so lehren uns ganz kleine Wörter sehr wichtige und große Dinge. Dann ist auch noch zu beachten, wie dieser alte Johannes, der eine Frau schreibt, in einer Art und Weise schreibt, die ganz klar die Distanz stehen lässt. Nicht wahr? Er will ausdrücken, dass er die christliche Liebe ihr entgegenbringt. Aber das kann sehr schnell falsch verstanden werden. Und seine Ausdrucksweise ist so klar und eben nicht missverständlich. Der Älteste der auserwählten Herrin und ihren Kindern, interessant, dass er die Kinder auch noch mit einbezieht, ja? Und ihren Kindern, das gibt auch schon eine gewisse Distanz, nicht einfach nur die auserwählte Frau, die ich liebe, sondern der auserwählten Frau und ihren Kindern, die ich liebe, in der Wahrheit. Warum sagt er in der Wahrheit? Ja, gerade um klar zu machen, dass die christliche Liebe, die darf man nicht verwechseln mit einer falschen Liebe im zwischenmenschlichen Verhältnis. Es ist die Liebe, die eben aus der Anerkennung, der gemeinsamen Anerkennung des Evangeliums herauskommt. Und dann sagt er, und nicht ich allein, ist auch schon mal klar. Also er hat da nicht irgendwie eine besondere Beziehung jetzt zu dieser Frau, sondern nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Es fällt auf, wie oft der Begriff Wahrheit vorkommt. Und ich habe das unter Besonderheiten aufgeführt. 5-mal kommt der Ausdruck Wahrheit vor. Also 2-mal in Vers 1, dann Vers 2, 3 und 4. Übrigens im 3. Johannesbrief, wenn wir da auch noch schauen, am Schluss dort bei Besonderheiten, zweitletzter Punkt, dort kommt das Wort Wahrheit 6-mal vor. Kapitel 1, 1, 2-mal in Vers 3, 4, 8 und 12. Das gehört eben zu den ganz typischen Wörtern bei Johannes, Wahrheit. Und auch im Johannesevangelium ist das eben ein ganz wichtiger Begriff. Und auf Griechisch heißt das Aletheia. A, das ist das Alpha Privativum, so kann man es gescheit sagen. Alpha, das eben etwas wegnimmt, etwas verneint. Nicht wahr? Wir kennen das Wort anormal. Das ist eben nicht normal. Oder atonal. Das ist Musik wie der RS2 am Abend. Ohne Tonalität. Ja. Und so weiter. Und aletheia. Aletheia heißt eigentlich Verborgenheit. Also aletheia heißt nicht Verborgenheit. Und jetzt verstehen wir, was Wahrheit ist. Wahrheit ist die Darstellung der Dinge, so wie sie sind. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Und die Realität, wie sie wirklich ist, können wir eben nur erkennen, wenn wir Jesus Christus, den Schöpfer aller Dinge, und sein Wille und sein Plan mit dieser Schöpfung erkennen und anerkennen. In ihm sehen wir eben die Wirklichkeit. Aber darum ist dieser Begriff sehr wichtig. Und gerade im Johannesevangelium, da geht es darum, dass der Sohn Gottes in diese Welt gekommen ist, um zu zeigen, wer Gott ist. Und er hat den dreieinen Gott geoffenbart und er ist der Weg zum Vater. Er zeigt uns das Herz Gottes eben so, wie es wirklich ist, so wie Gott wirklich ist. Darum ist dieser Begriff Wahrheit in den Schriften von Johannes ganz besonders wichtig. Und wir sehen aber auch, wie er über Liebe spricht. Eben in Vers 1, die ich liebe in der Wahrheit. Ich habe in dem Skript aufgeführt, 4-mal finden wir den Begriff Liebe oder Lieben als Verb. Vers 1, dann 3, 5 und 6. Und das gleiche gilt auch für den dritten Johannesbrief. Dort finden wir die Begriffe Geliebter, dann das Hauptwort Liebe, das Verb Lieben, zweimal in Vers 1, dann Vers 2, 6 und 11. Und am Schluss kommt zweimal das Wort Freunde vor. Und da muss man wissen, das Wort Freunde auf Griechisch heißt Philos. Also Freund, Philos, Freunde, Philoi. Und das bedeutet, aktiv übersetzt, Liebender. Man kann es auch passiv übersetzen, Geliebter. Also es ist auch ein Wort, wo Liebe drin vorkommt. Und das ist noch eben zusätzlich zweimal in Vers 15. Da sehen wir, Wahrheit und Liebe sind Wörter, die in diesen beiden Briefen ganz im Vordergrund stehen. Und das gilt ja auch für den ersten Johannesbrief, den wir schon vor längerer Zeit angeschaut haben. Und im Johannesevangelium genau gleich. Da wird die Liebe Gottes so wunderbar und deutlich vorgestellt, aber eben auch die Wahrheit. Und das ist kein Gegensatz. Liebe und Wahrheit gehört zusammen. Wahrheit ohne Liebe, das ist keine wirkliche Wahrheit. Und Liebe ohne Wahrheit, das ist keine richtige Liebe. Das gehört zusammen. Und man kann sagen, das ist auch sehr eindrücklich dargestellt im Alten Testament im Altar, der ja mit dem Opfer ein Hinweis ist auf Golgatha. Der Altar war immer quadratisch. Die Wahrheit Gottes und auch seine Gerechtigkeit ist in vollkommener Harmonie und Übereinstimmung mit der Liebe Gottes. Darum, diese Quadratförmigkeit ist ganz wichtig. Und das macht klar, es gibt keine Allversöhnung, denn Gott ist gerecht. Aber es gibt auch nicht den Calvinismus, der sagt, dass Gott eigentlich nicht alle Menschen wollte, sondern er wollte eigentlich nur einen Teil der Menschheit retten. Das ist Calvinismus. Aber die Bibel sagt, dass Gott eben nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. 2. Petrus 3, Vers 9. Und in 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, dass unser Heiland Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da sehen wir, also die Liebe Gottes erstreckt sich auf die ganze Welt. Und darum sagt auch Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt. Und nicht nur einen Teil aus der Welt. Die Welt hat seinen Sohn gegeben. Eben die Wahrheit und die Liebe ist in vollkommenem Gleichmaß. Nun sehen wir in dem Gruß besondere Ausdrücke, Vers 3. Es wird mit euch sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Wir sehen in den Briefen von Paulus, ist es sehr üblich, dass er Gnade und Frieden wünscht. Das sind übrigens eigentlich die beiden Grüße von den Juden und den Nichtjuden, die in der Gemeinde ein Leib bilden. Im Judentum grüßt man sich mit Shalom, das heißt Friede. Aber der griechische Gruß ist Chaire, das heißt freue dich. Und eine ganz kleine Abänderung davon gibt eben das Wort Charis, das heißt Gnade. Und so wird eben gewünscht Gnade und Friede. Aber hier haben wir noch die Barmherzigkeit hinzugefügt. Und das hat seine besondere Bedeutung im Zusammenhang eben mit dieser Frau, die offensichtlich alleine dastand, ohne Mann, mit ihren Kindern und nicht alle waren bekehrt. Und es gab diese Konfrontation mit ihr Lehren. Da braucht sie besonders diese Barmherzigkeit Gottes. Er fühlt mit. Und so wie Jesaja 63, 9 sagt, dass Gott in all unserer Bedrängnis ist eher bedrängt. Er fühlt mit den Situationen und den Schwierigkeiten, in denen wir stehen, mit. Und darum kann hier zu Gnade und Friede auch Barmherzigkeit gewünscht werden. Und das alles kommt von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und dann wird ein besonderer Name hinzugefügt. Dem Sohn des Vaters. In Wahrheit und Liebe. Dieser Ausdruck kommt nur hier vor in der ganzen Bibel. Der Sohn des Vaters. Nicht wahr? Wir sind uns gewohnt an den Ausdruck der Sohn Gottes. Und das zeigt das Verhältnis zwischen dem Herrn Jesus von Ewigkeit her mit dem ewigen Vater. Er ist von Ewigkeit her der Sohn Gottes. Und der Vater ist von Ewigkeit her der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und von Ewigkeit her gibt es eine wunderbare Beziehung der Liebe zwischen dem ewigen Sohn und dem ewigen Vater. Und der Herr Jesus spricht davon in Johannes 17, wenn er sagt, verherrliche mich, Vater, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und er spricht auch eben von dieser Liebe des Vaters zu ihm, dem Sohn. Und wenn wir daran denken, in Johannes 1, Vers 14, wo Johannes sagt, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dann in Vers 18 sagt er, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgetan. Was heißt das, der in des Vaters Schoß ist? Da muss man nicht an das Bild denken von einem Schoßkind, das der Vater auf den Armen trägt, sondern der Ausdruck kommt ja nochmals vor im Johannesevangelium, an diesem Vorabend der Kreuzigung, als der Herr und die Jünger auf diesen Matratzen lagen, an dem Triclinum, diesem dreiteiligen Tisch, und Johannes lag dort eben so, dass er, wenn er mit dem Kopf ein bisschen zurückging, kam er gerade direkt an die Brust des Herrn. So lag er also an der Brust des Herrn. Das bedeutet in Tischgemeinschaft mit dem Herrn. Und dieser Johannes, der sich so der Liebe des Herrn bewusst war, nennt sich ja der Jünger, den Jesus liebte. Und der wurde auserwählt, um das Johannesevangelium zu schreiben, mit dem Sohn Gottes, der von Ewigkeit her in dieser wundervollen Gemeinschaft mit dem Vater war. Und jetzt versteht man auch besser, warum in 1. Timotheus 6, auch schon in 1. Timotheus 1, wird Gott genannt, der glückselige Gott. Wie kommt das, dieser Ausdruck? Das bedeutet, dass Gott, der dreieine Gott, in sich vollkommen glücklich ist. Und er bräuchte uns Menschen überhaupt nicht, um glücklich zu werden. Gott musste nicht die Welt erschaffen, um glücklich zu werden. Gott ist in sich völlig befriedigt und völlig glücklich. Und das wird uns eben vorgestellt, diese Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Sohn. Und wenn eben Johannes hier nun nicht sagt, nur Sohn Gottes, sondern Sohn des Vaters, wird diese Beziehung, diese ewige Beziehung der Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn noch mehr zum Ausdruck gebracht. Ja, und wenn wir aber sagen, dieser Ausdruck kommt sonst nie mehr vor, muss man vielleicht noch darauf hinweisen, dass ein Mann in der Bibel, der hieß Barabbas. Man denke an Matthäus 27, Vers 16. Und Barabbas heißt Sohn des Vaters. Ja, ich habe gesagt, der Ausdruck kommt nur einmal vor, als Name des Herrn Jesus. Aber dann kommt eben dieser Eigenname vor. Und ist das nicht schrecklich, wenn man daran denkt, an diese Szene? Pilatus, da die Volksmenge, und er sagt, wen wollt ihr? Den König der Juden? Oder wollt ihr Barabbas? Das war die Wahl zwischen dem Sohn des Vaters und dem Sohn des Vaters. Aber die Alternative, das war ein Mörder. Und darum lesen wir so zu Herzen gehend in Apostelgeschichte 3, da sagt Petrus der Volksmenge und klagt sie an in dieser Sache. Apostelgeschichte 3, Vers 14, ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mann, der ein Mörder war, geschenkt würde. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet. Das ist der Unterschied zwischen dem Sohn des Vaters da und dem Sohn des Vaters dort. Das war eine teuflische Imitation dieser Barabbas. Übrigens, nur als Verständnis, Bar ist auf Aramäisch Sohn und Abbas ist einfach die griechische Aussprache. Die Griechen haben gerne bei den hebräischen Wörtern hinten noch ein S angehängt. Darum sagt man auf Griechisch, sagt man nicht Jesaja, sondern Jesajas. Nicht Jeremia, sondern Jeremias. Nicht Elia, sondern Elias. Und dann eben Abbas. Aber das ist aramäisches Wort Abba, Bar Abba. Und Abba ist wirklich dieser innige Name des Vaters, wenn es eben in Markus 14 heißt, dass der Herr Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, Abba, Vater, alles ist dir möglich. Und man muss wissen, im Judentum haben die Rabbiner gelehrt, ihr dürft Gott nicht Abba nennen. Das ist zu nahe. Man darf ihn nennen Avinu Shebashamayim. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Das kommt auch in den Gebetsbüchern vor. Aber ihr könnt alle Gebetsbücher durchlesen im Judentum. Nie findet man die Anrede von Gott mit Abba. Aber der Herr Jesus hat so gesprochen. Er als der ewige Sohn, eben als der wahre Bar Abba. Oder Ben Abba. Ja, und in Römer 8 und Galater 4 lernen wir, dass die Gläubigen der Gemeinde nun aber das Vorrecht haben, dass sie den Vater genau gleich ansprechen dürfen, mit Abba. Und da muss man wirklich betonen, das ist etwas ganz Besonderes. Im Judentum nicht möglich, aber unsere Nähe zum Vater übersteigt alles, was man vorher kannte im Alten Testament. Und deswegen, denn das Johannesevangelium zeigt uns ja, dass eben der Herr Jesus, der ewige Sohn, in diese Welt kam, nicht nur um einfach zu zeigen, wer der ewige Vater ist, sondern Johannes 1, Vers 12 sagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Und dann wird erklärt, dass das geht durch Wiedergeburt, die aus Gott geboren sind, das neue Leben, das Jesus Christus ist, bekommen haben. Ja, und wenn also hier dieser alte Johannes sagt, Jesus Christus, der Sohn des Vaters, dann drückt das eben aus, diese tiefe Einsicht und eben auch Herzensempfindung, die der Apostel hatte für diese Beziehung des Herrn Jesus als der ewige Sohn des Vaters. Und dann Vers 4, ich freute mich sehr, dass ich einige von deinen Kindern in der Wahrheit wandelnd gefunden habe, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Also einige Kinder waren wirklich auf dem guten Weg und darüber freut er sich. Von den anderen spricht er gar nicht. Also, so ist es eben wichtig, dass man anstatt immer nur zu heulen, wenn nicht alle gläubig sind, dass man sich auch freut an denen, die wirklich auf dem Weg gehen. Natürlich für die anderen beten wir, solange wir beten können auf dieser Erde. Aber eben daran freuen, an denen, die wirklich den Weg der Wahrheit gehen. Und dann betont in Vers 5, und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich ein neues Gebot dir schriebe, sondern das, welches wir von Anfang gehabt haben, dass wir einander lieben sollen. Von Anfang. Dann nochmals Vers 6, dies ist das Gebot, wie ihr von Anfang gehört habt. Ich habe auf dem Skript bei Besonderheiten aufgeführt, beim drittletzten Punkt, zweimal von Anfang, Vers 5 und 6. Und mit diesem Anfang ist gemeint der Neuanfang durch das Kommen Christi in diese Welt. So beginnt ja der erste Johannesbrief, wenn Johannes schreibt, dass der Herr Jesus in diese Welt kam, er das Wort des Lebens, dann beschreibt er es so, was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Also er spricht über den Herrn Jesus und er spricht zuerst, wie sie von ihm gehört haben. Das war noch Distanz, was wir gehört haben. Und dann hat er ihn zum ersten Mal gesehen. Das war damals dort unten, vor etwa 60 Jahre früher, in der Jericho-Tiefebene, dort am Jordan. Da haben sie ihn gesehen. Und Johannes hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Aber dann kam noch mehr, was wir angeschaut. Die haben dann ihn, Jesus Christus, nicht nur gesehen, die haben wirklich angeschaut. Wer ist das? Das ist der Messias. Und dann geht er noch weiter und sagt, und unsere Hände betastet haben. Sie haben ihn wirklich berührt. Sie haben gesehen, das ist nicht ein Geist. Ein wirklicher Mensch, der in diese Welt gekommen ist. Aber es ist der Sohn des Vaters, der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist. Und so sehen wir, mit dem Kommen des Herrn Jesus begann etwas ganz Neues. Und ich habe nun alle 8 Stellen hier aufgeführt, wo Anfang vorkommt im ersten Johannesbrief. Das ist auch wieder so ein ganz typisches Wort bei Johannes, Anfang, Anfang. Kapitel 1, 2, 7, nochmals 2, 7, 13, 14, zweimal in Vers 24 und dann noch in Kapitel 3, Vers 11. Aber, ich habe das herausgestrichen, 3, Vers 8, dort ist ein anderer Anfang gemeint. Dort ist der Anfang der Schöpfung gemeint. Ja, die Bibel beginnt ja, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das ist der Beginn dieser Schöpfung. Und 1. Johannes 3, Vers 8 sagt, der Teufel sündigt von Anfang an. Die Engel, die Söhne Gottes, haben gejubelt, als Gott die Erde schuf. Hiob 38 sagt das. Aber einer wollte dann sein wie Gott. Und er wurde gestürzt. Und darum geht es weiter in Vers 2. Weha aretz haida tohu wavohu. Nicht einfach die Erde war, sondern da sollte man übersetzen, die Erde wurde Wüstheit und Leere durch den Fall des Satans, der auf die Erde geschmettert wurde. Also, mit anderen Worten, 8-mal Anfang im ersten Johannesbrief, aber 7-mal bezieht es sich eben nicht auf die Schöpfung, sondern auf das Kommen von Jesus Christus vor 2000 Jahren. Und das war eben der Abschluss des Alten Testaments. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, ja, seit Jesus Christus gekommen ist, ist Endzeit. Und bitte, all diese Leute, die sagen, jetzt ist Endzeit, vergesst das. Seit 2000 Jahren ist Endzeit. Ja, wo steht das? Hebräer 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn. Ja, seht ihr, am Ende der Tage. Das ist der bekannte Ausdruck aus dem Alten Testament für Endzeit. Da hat die Endzeit begonnen. Ja, man muss genau lesen. Das heißt nicht am Ende der Tage, sondern am Ende dieser Tage. Welche Tage? Ja, Gott hat im Alten Testament vielfältig und auf vielerlei Weise durch die Propheten gesprochen. Und nun kam der Sohn Gottes selbst und hat zu uns gesprochen. Und damit sind diese Tage zum Abschluss gekommen. Das Ende dieser alttestamentlichen Tage. Und mit dem Kommen des Herrn Jesus hat etwas ganz Neues angefangen. Und das ist dieser Anfang. Und jetzt haben wir eine lange Zeit von diesem Anfang bis zur Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Und darum ist eben der Abschluss dieser langen Zwischenzeit von Anfang bis zu seiner Wiederkunft, das ist die Endzeit. Und das nennt die Bibel nicht das Ende dieser Tage, sondern das Ende der Tage, die Vollendung des Zeitalters, die letzte Stunde, die letzten Tage und so weiter. Diese Ausdrücke sind ganz klar für diese Zeit reserviert in Verbindung mit dem zweiten Kommen des Herrn Jesus. Und auch in Verbindung mit der Entrückung und in Verbindung eben mit dieser ganzen Zeit, in der die Juden heimkehren ins Land der Väter. Ja, so darf man sich nicht ins Bockshorn jagen lassen, sondern muss die Bibel einfach genau lesen. Gut, da könnte einer sagen, ja, aber ich habe noch eine Stelle. Wo? Ja, 1. Johannes 2, Vers 18. Kindlein, es ist letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber auf dass sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Ja, da steht's. Letzte Stunde. Die ist jetzt. Und der Beweis ist, diese vielen Antichristen. Ja, aber jetzt ist ganz wichtig. Im Griechischen steht nicht der Artikel, die letzte Stunde. Sondern, so wie ich das vorgelesen habe, Kindlein, es ist letzte Stunde. Es ist ganz wichtig in der griechischen Grammatik, dass man beachtet, wann der bestimmte Artikel steht bei einem Hauptwort und wann nicht. Und eine wichtige Regel, die man sich merken kann, sehr oft, nicht immer, sehr oft bedeutet das Fehlen des Artikels, dass auf den Charakter, den Inhalt des Wortes die Betonung gelegt wird. Und so bedeutet Kindlein, es ist letzte Stunde. Kindlein, unsere Zeit hat den Charakter der letzten Stunde. Warum? Ja, die letzte Stunde, es ist die Zeit, wenn der Antichrist kommt. Aber jetzt sind ja schon jetzt viele Antichristen da. Darum hat unsere Zeit den Charakter der letzten Stunde. Aber der Antichrist ist noch nicht gekommen. Das ist der Mann, der nach Offenbarung 13, zweite Hälfte, Feuer vom Himmel herabkommen lassen wird, der ein Götzenbild aufstellt, das sprechen kann. Das haben wir bisher noch nicht gesehen. Ich habe so viele Götzen gesehen mit einem Mund, aber keiner hat gesprochen. Aber der Antichrist wird noch kommen. Und das ist dann die letzte Stunde. Und was Johannes hier sagt ist, Kindlein, unsere Zeit hat den Charakter der letzten Stunde, denn wir haben schon jetzt falsche Lehrer, die die Person des Herrn Jesus angreifen. Das sind diese Antichristen. Und was tun sie? Vers 22 in 1. Johannes 2, Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Und dann, ihr, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Da sehen wir, diese Antichristen, das sind Irrlehrer, die ganz bewusst die Person des Herrn Jesus angreifen. Das kann bedeuten, dass sie leugnen, dass er Gott ist. Das kann bedeuten, dass sie sagen, er ist gar kein richtiger Mensch, er ist nur mit einem Scheinleib gekommen. Das war die Lehre der Gnostiker in der Zeit von Johannes. Und es gibt alle möglichen Variationen. Einfach ein Angriff auf die Person des Herrn Jesus, auf den Vater und auf ihn, den Sohn. Und wichtig, Antichristen sind nun nicht einfach Leute, die sich in einer Sache nicht klar sind, sondern Anti heißt gegen und die lehren aktiv falsch und die wollen die Leute auch in diesen Irrtum hineinführen und sie beeinflussen. Und darum sind das die übelsten Irrlehrer, die es gibt, die die Person des Herrn Jesus angreifen. Und jetzt gibt das gerade die Brücke zum zweiten Johannesbrief. Also, zuerst hat Johannes erinnert, das, was wir von Anfang wissen, das, was der Herr Jesus gebracht hat und uns gelehrt hat, und eben auch diese Liebe zueinander, das Gebot der Liebe aus Johannes 13, dass die Jünger einander lieben und dass so die Welt erkennen kann, wer Jesus Christus ist, wer Gott ist. Darum sagt er hier: Nun bitte ich dich, Frau, nicht, als ob ich ein neues Gebot dir schriebe, sondern das, welches wir von Anfang gehabt haben, dass wir einander lieben sollen. Und dann erklärt er, und diese Liebe hat ein besonderes Kennzeichen, und das ist Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr von Anfang gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Der Jesus sagt in Johannes 14, und das ist eben sehr wichtig, gerade für eine Zeit, in der viel über Liebe gesprochen wird und wenig über Wahrheit. Der Herr Jesus sagt in Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Also wir sehen, die wahre Liebe zeigt sich, dass wir eben gehorsam sind gegenüber dem Wort Gottes. Und jetzt kommt die Warnung. Eben, wir müssen bei der Lehre, die der Herr Jesus von Anfang an gebracht hat, da müssen wir bleiben. Wir haben in 1. Johannes 2, Vers 22 dazu gelesen, Vers 24, ihr, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet auch ihr in dem Vater und in dem Sohn bleiben. Und jetzt kommt die Gefahr. 2. Johannes 1, Vers 7. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Wir haben im 1. Johannesbrief bereits gelesen, ab 2, Vers 18, dass diese Antichristen, die waren ursprünglich in den bestehenden Gemeinden. Und dann sind die weggegangen. 2, Vers 19, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber auf dass sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Und es gab also damals ganz viele Irrlehrer, die sind ausgegangen. Und mit einem Sendungsbewusstsein. Und haben eben die Person des Herrn Jesus angegriffen. Ob das jetzt eben seine Gottheit ist, die sie geleugnet haben. Oder seine wahre Menschheit. Oder seine ewige Sohnschaft. Und so weiter. Und darum warnt jetzt Johannes diese Frau. Denn die kamen vorbei als Evangelisten und erwarteten auch, dass man sie aufnimmt, sie übernachten können, dass man ihnen wieder Geleit gibt. Und da muss er sie ganz radikal warnen. Mit diesen Leuten keinen Kontakt haben. Vers 10. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre, die Lehre über Christus, nicht bringt, so nehmet ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Also, ihr macht euch mitschuldig, wenn ihr mit diesen Leuten etwas zu tun haben wollt. Nicht mal der normale soziale Gruß, wenn die kommen, als Verführer. Und das heißt wirklich, bei grüßt heißt es Chairein sagen. Freuen sagen. Ich habe gesagt, der griechische Gruß war Chaire, freudig. Sollen nicht Chaire sagen und eben nicht irgendwie so Anteil nehmen an ihren bösen Werken. So sollte ihnen klar gemacht werden, wenn die vorbeikommen, wir haben gar nichts mit euch zu tun und ihr seid auch gar keine Christen. Und das hat also schon ein Zeugen Jehovas. Die leugnen ja die Gottheit Christi. Aktiv, von Haus zu Haus, hat einer denen erklärt, ich kann euch jetzt nicht mehr auf Wiedersehen sagen. Weil diese Lehre, die ihr bringt, ist so schlimm, Ihr greift wirklich das Zentrum des Evangeliums an und ihr leugnet, dass Jesus Christus von Gott ist von Ewigkeit. Sie lehren übrigens, er sei der Engel Michael, der Mensch geworden sei. Und darum sagen sie auch, man dürfe nicht zu Jesus Christus beten. Ja? Aber Römer 10 sagt ja, dass nur wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir müssen bei der Bekehrung Jesus Christus anrufen. Und das ist auch das Kennzeichen der Gemeinden. 1. Korinther 1, Vers 2 sagt, eben für die Gemeinde in Korinth ist dieser Brief, samt allen denen, die an allen Orten den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als unseres Herrn. Also, die leugnen das. Und der hat das so gesagt, ich darf sie nicht grüßen, aufgrund von 2. Johannesbrief. Der hat das nicht einfach so ein bisschen komisch getan, sondern hat das gleich erklärt. Und der war so schockiert. So etwas habe ich noch nie gehört. Und ist weggegangen. Und später ist der wiedergekommen. Und hat gesagt, das hat ihn so erschüttert. Und er hat eine Umkehr erlebt und ist frei geworden von dieser Irrlehre. Ja, Gott weiß schon, was der Mensch braucht. Und hier ist es eben auch ein Schutz für diese Frau, aber eben auch keine Kooperation, kein Teilnehmen an diesen bösen Werken. Nun ist es wichtig, ich habe gesagt, das ist die schlimmste Kategorie von Irrlehren. Jetzt kann man diese Stelle nicht einfach auf alle Arten von Irrlehren anwenden. Zum Beispiel die Adventisten, die leugnen nicht die Dreieinheit Gottes. Also die normalen Adventisten. Und aber sie bringen eine falsche Lehre in Bezug auf das, wie werden wir gerettet. Das ist das Problem vom Galaterbrief. Da geht es um eine Irrlehre in Bezug auf die biblische Lehre, wie wird man gerettet. Das ist ganz schlimm. Aber man darf es nicht auf die gleiche Stufe stellen wie das Leugnen zum Beispiel der Gottheit Jesu. Und darum kann man jetzt den 2. Johannesbrief nicht direkt auf einen Adventisten anwenden. Da würde man zu weit gehen. Oder auch andere, das ist einfach ein Beispiel. Aber da geht es wirklich um die Person des Sohnes Gottes angreifen und eben einen anderen Jesus verkündigen. Wie das in 2. Korinther 11 gesagt wird. Wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus verkündigt. Die Zeugen Jehovas sagen auch Jesus. Und die Mormonen, die sagen auch Jesus. Aber wenn man die mal nachfragt, was das wirklich ist, ja, dann erfährt man, das ist der Bruder von Luzifer. Ein Engel. Und ich meine, das ist etwas vom Verrücktesten, was es gibt. Die Mormonen, die sagen, Gott sei ursprünglich ein Mensch gewesen, der sich entwickelt hat, bis ein Gott wurde. Und wir alle können auch Götter werden. Wir werden uns auch entwickeln zu Göttern. Eine so konfuse Lehre. Und wenn sie aber an die Türe kommen, die brauchen genau die gleichen Ausdrücke wie evangelikale Christen. Man könnte meinen, sind die gläubig? Nein, die sind nicht gläubig. Ja, eine falsche Lehre, ja. Aber nicht, die glauben nicht an Jesus Christus, und zwar den Jesus Christus der Bibel. Es ist ein anderer Jesus. Ja, und jetzt haben wir noch Vers 7 genau anzuschauen. Und da steht, viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleische kommend bekennen. Das haben nicht alle Übersetzungen so richtig übersetzt. Wenn bei ihnen steht, gekommen, ist es falsch. So steht es nämlich in 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von welchem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Ja, also die Lehre von 1. Johannes 4 ist die, Jesus Christus ist im Fleisch gekommen. Das heißt, der ewige Sohn Gottes, Gott selber, ist ein wirklicher Mensch geworden. Wurde als Mensch in Bethlehem geboren, im Fleisch gekommen. Aber was ist dann geschehen? Er lebte 33 Jahre hier auf der Erde und er starb als Mensch für uns Menschen. Gott kann nicht sterben. Darum musste der Herr Jesus Mensch werden, ein richtiger Mensch. Und er starb als Mensch für uns Menschen. Und ein wirklicher Mensch heißt ein Mensch, der einen Körper hat, einen menschlichen Körper, eine menschliche Seele, einen menschlichen Geist. Ja? Der Herr Jesus hatte nicht nur einen Körper, sondern er sagt auch, meine Seele ist betrübt bis zum Tode. Und er sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Er war ein wirklicher Mensch. Aber eben er ist gestorben. Das heißt, sein Körper wurde ins Grab gelegt und sein Geist, seine Seele ging ins Paradies. Und das wird in Apostelgeschichte 2 genannt Hades. Hades bezeichnet ganz allgemein den Zustand des Todes. Für die Gläubigen ist das eben das Paradies. Für die Verlorenen ist es der Ort der Qual, der Tartarus, wo der reiche Mann hinkam nach Lukas 16. Ja, also der Herr Jesus war im Paradies. Heute wirst du mit mir im Paradies sein, sagte dem Schächer. Und am dritten Tag ist er auferstanden. Das heißt, der Körper im Grab wurde wieder vereinigt mit seinem mit seiner menschlichen Seele, mit seinem menschlichen Geist. Und der Jesus ist wirklich auferstanden, körperlich. Und die Jünger haben gemeint, als sie ihn sahen, das ist ein Geist. Er sagt, kommt, seht, ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, hat Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich habe. Und dann wollte er Fisch und Honig und hat es gegessen vor ihnen. Damit klar wurde, er ist wirklich auferstanden. Und Thomas hatte wirklich die Erlaubnis, seine Hände in die Wundmale zu tun, um zu spüren, das ist wirklich ein Mensch. Und so ist der Herr Jesus als Mensch auferstanden. Und dann 40 Tage später ist er als Mensch in den Himmel gefahren und er hat sich als Mensch zu Rechten Gottes gesetzt. Und er wird als Mensch in der Zukunft wieder zurückkehren. Als der Sohn des Menschen wird er auf den Wolken des Himmels kommen, sagt Matthäus 24. Und vorher schon bei der Entrückung wird er kommen als Mensch in die Luft und wird die Gemeinde heimführen. Das heißt also, Jesus Christus kommt wieder als wirklicher Mensch. Und das ist das, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend. Erchomenos hat eine Zukunftsbedeutung, dass er in der Zukunft kommt als wirklicher Mensch. Und genau das leugnen zum Beispiel die Zeugen Jehovas. Die sagen, Jehova, so sprechen sie über Gott, die falsche Aussprache, richtig wäre Yahweh, aber lass mir das. Die Aussprache ist nicht das Entscheidende. Aber es ist so, die sagen, Jehova habe den Leib Jesu aus dem Grab verschwinden lassen. Und er sei als Geist auferstanden. So, jetzt haben wir den Beweis, das sind Antichristen. Die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Und dann warnt ihr, seht auf euch selbst, auf dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Das zeigt also, wenn wir auf ihr Lehre hören und uns als Gläubige verführen lassen, das wird Auswirkungen haben auf unseren ewigen Lohn. Das sind nicht Bagatellen. Und dass man sagen kann, ja gut, Lehre entzweit, aber Liebe vereint. Nein. Liebe und Wahrheit gehört zusammen. Und wenn wir die Wahrheit des Evangeliums aufgeben, dann verlieren wir den Lohn. Und jetzt Vers 9 ist interessant. Jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Und hier wird deutlich gemacht, das Christentum ist keine Evolution. Wir haben mit den Büchern des Neuen Testaments, die abgeschlossen wurden in der apostolischen Zeit, haben wir jetzt die ganze Wahrheit. Es gibt keine Bücher mehr dazu. Und Johannes schreibt bei seinem Buch, das die Bibel beschließt, in der Offenbarung, auf der letzten Seite, wer hier zu diesem Buch noch etwas hinzufügt, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen aus diesem Buch. Ja, und wenn die Offenbarung am Schluss der Bibel steht, dann fügt man zur Offenbarung etwas zu, fügt man auch etwas zur Bibel hinzu. Das geht jetzt absolut nicht. Wir haben die Wahrheit und der Judasbrief, habe ich schon zitiert, sagt, dass wir für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen sollen. Es gibt keine Entwicklung. Und wenn einer kommt und wieder eine neue Lehre bringt, dann müssen die Lampen auf Rot gehen. Nein, es geht darum, dass wir in dem, was wir da im Wort haben, bleiben. Und wir haben ja aus dem ersten Johannesbrief gelesen, wenn in euch bleibt, was von Anfang war, dann werdet ihr in dem Vater und in dem Sohn bleiben. Und so sehen wir, der Irrlehrer, der geht weiter, der hat eine Entwicklung und der hat neue Offenbarungen. Ja, das ist der Punkt. Da sehen wir durch die ganze Kirchengeschichte plötzlich, ja, ich habe noch dies, noch das, diese zusätzliche Offenbarung. Das Buch Mormon, ja, genau, das Buch Mormon. Jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre über Christus, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Und so hat er das Wichtigste gesagt und er beschließt, in Vers 12, da ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, auf dass unsere Freude völlig sei. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Also, er hat das Wichtigste gesagt mit diesem kurzen Brief, und zwar das, was eben für die Gemeinde für die weiteren Jahrtausende erhalten bleiben sollte. Es gab noch anderes, das er mit ihr zu besprechen hatte, aber das brauchen wir jetzt nicht. Aber das war ganz wichtig, nicht nur diesen Fernkontakt schriftlich, sondern eben den direkten Kontakt. Ja? Und wenn das gilt schon für einen richtigen Brief, den man in die Hände nehmen kann, wie viel mehr für WhatsApp und SMS? Ja? Das sind nicht die wirklichen Kontakte. Und die können nie das ersetzen, das direkte Miteinander sprechen und austauschen. Das ist Notfall und E-Mail auch. Und es gibt so viele Missverständnisse, aber eben für Notfall geht das schon. Geht ziemlich flott und schnell. Ja, und hier lernen wir, wie wichtig es ist, eben diese direkten Kontakte unter Gläubigen. Und eine Verheißung ist hier gegeben, auf dass unsere Freude völlig sei. Hausaufgabe, geht einmal nach all diesen Stellen, wo gesprochen wird über völlige Freude. Und dann lernt man verschiedene Gründe, wie man völlige Freude kriegt. Also hier eine, das ist diese christliche Gemeinschaft im direkten, mündlichen Austausch über das Wort Gottes, über den Herrn Jesus. Und die Kinder der auserwählten Schwester, die hat ja eben auch noch eine gläubige Schwester. Und Johannes grüßt sie eben von den Kindern ihrer Schwester, die er auch kannte. Jetzt kommen wir noch zum dritten Johannesbrief. Und das geht ziemlich flott, weil wir schon so vieles erklärt haben. Und es ist ganz wichtig, dass wir den gerade in Verbindung mit dem zweiten Brief lesen. Im zweiten Brief haben wir gesehen, die große Warnung ist, nicht aufnehmen. Und jetzt lesen wir im dritten Johannesbrief einen anderen Befehl. Aufnehmen! Der Älteste, den geliebten Gaius, den ich liebe in der Wahrheit. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgehe und du gesund seist, gleich wie es deiner Seele wohlgeht. Schön. Er wünscht Gesundheit. Aber man muss betonen, es gibt im Neuen Testament keine Verheißung für die Gläubigen, dass sie gesund bleiben. Aber wenn wir gesund sind, dann ist es wirklich ein Geschenk. Und dafür sollen wir danken, wir sollen das einander wünschen. Aber Römer 8 macht klar, die Erlösung des Körpers, die ist noch zukünftig. Und darum können wir noch krank werden. Es ist eine Irrlehre, wenn man sagt, die Krankheit ist für die Gläubigen vorbei, denn die Erlösung ist abgeschlossen am Kreuz. Ja, aber diese Erlösung ist noch nicht auf den Körper angewendet. Und darum können Gläubige noch sterben. Alle Charismatiker, die das sagen, nicht alle sagen das, aber alle Charismatiker, die das sagen, und das sind viele, die dürften nicht mehr sterben. Das muss man denen sagen. Aber die sind jetzt dauernd gestorben seit 1901. Also das geht nun wirklich nicht, denn das ist ja die Folge der Sünde. Aber die Sünde ist ja besiegt am Kreuz, abgeschafft. Ja, aber diese Erlösung ist noch nicht auf den Körper der Gläubigen angewendet. Und darum können wir krank werden und können wir sterben. Aber er wünscht ihm, dass er gesund sei. Und dann sagt er, denn ich freute mich sehr, als Brüder kamen und Zeugnis gaben von deinem Festhalten an der Wahrheit. Gleich wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude als diese. Dieses, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Also er kann ihm wirklich ein gutes Zeugnis von einer treuen Nachfolge ausstellen und ihm sagen, das ist eigentlich die große Freude, die größte Freude, die ich habe in meinem Dienst. Wenn ich sehe, es gibt Auswirkungen und Gläubige gehen dann auch treu den Weg. Und dann sagt er weiter, Geliebter, du tust treu, was irgend du an den Brüdern, und zwar an Fremden, getan haben magst, die von deiner Liebe Zeugnis gaben, gegeben haben vor der Versammlung. Und du wirst wohl tun, wenn du sie auf eine gotteswürdige Weise geleitest. Denn für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von denen aus den Nationen. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, auf dass wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Also Johannes hat gehört, dass Gaius Evangelisten, die auf der Reise waren, oder auch Bibellehrer, eben Leute, die ausgegangen sind für den Namen des Herrn Jesus, dass er sie aufgenommen hat. Und er sagt, das ist genau das Richtige. Und die machen das auch richtig, die nehmen kein Geld an von den Ungläubigen. Aber das ist unsere Aufgabe als Christen, dass wir diese Missionare unterstützen. Und das hast du gut gemacht und die haben auch Zeugnis abgelegt über das, was du getan hast. Und dann kommt ein neues Thema. Ich schrieb etwas an die Versammlung oder an die Gemeinde. Aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich seine Werke gedenken, die er tut, indem er mit bösen Worten wieder uns schwatzt und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er selbst die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Da haben wir das Problem des Machtmenschen in der Gemeinde. Diotrephes, der gerne der Erste sein will. Und das ist ein echtes Problem durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, bis heute. Hat es Machtmenschen gegeben. Und eine traurige Erfahrung ist, Machtmenschen sind normalerweise, sieht man nicht, dass die umkehren. Also es ist etwas ganz Besonderes, wenn Machtmenschen umkehren. Und das ist sehr ernst. Und jetzt sehen wir, dieser Diotrephes nimmt den Apostel Johannes nicht mal an. Er hat einen Brief geschrieben, aber Diotrephes weist ihn ab. Ja, im zweiten Johannesbrief lesen wir ja, dass wir Leute abweisen müssen. Ja, aber die Falschen, die Richtigen dürfen wir nicht abweisen. Das ist dann Sektiererei in ärgster Form. Und dass er dann eben auch solche aus der Gemeinde hinauswirft, die Richtigen aufnehmen, das ist Sektiererei, was dieser Diotrephes macht. Die anderen Brüder, die wollten ja nur die aufnehmen, die man aufnehmen soll, und die ablehnen, die man ablehnen soll. Das ist der Punkt. Und sehen wir, warum eben 2. und 3. Johannesbrief zusammen betrachtet ein vollständiges Bild geben. Nicht aufnehmen und in diesem Brief aufnehmen. Und dann spricht natürlich Johannes in seiner apostolischen Autorität, wenn er dann kommt, wird er sich dieser Sache ernstlich annehmen. dieser schlimme Diotrephes. Bei solchen sektierischen Menschen gilt das Gleiche wie im Fußball. Entschuldigung, dass ich einen so niedrigen Vergleich mache, aber man kann es gut merken. In Titus 3 lesen wir, einen sektierischen Menschen weise ab nach einer ein- und zweimaligen Ermahnung. Ja? Zuerst gelbe Karte, dann rote Karte. So einfach. Und dann ist er weg. Und dann kommt Vers 11. Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Dem Demetrius wird Zeugnis gegeben von allen und von der Wahrheit selbst. Aber auch wir geben Zeugnis und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Sehen wir den Kontrast? Dieser schlimme Diotrephes, der Machtmensch. Und dann Demetrius. Der hat ein gutes Zeugnis. Eben, das ist einer, den kann man nachahmen und den anderen kann man nicht, darf man ja nicht nachahmen. Und er schließt genau wie bei der Frau im zweiten Brief: Ich hätte dir vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben, sondern ich hoffe, dich bald zu sehen. Und wir wollen mündlich miteinander reden. Friede dir. Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mit Namen. Ich habe schon erklärt, Freunde, Philoi, Mehrzahl von Philos, heißt Liebender, aktiv übersetzt, oder Geliebter, passiv übersetzt. Das sind die Gläubigen, die eben Liebe geben, aber auch Liebe empfangen. Und das kann man eben wieder ausdrücken, indem man miteinander spricht, miteinander Gemeinschaft habt. Und darum ist auch die Gastfreundschaft so wichtig. Und Hebräer 13 sagt ja in Vers 1, der Gastfreundschaft vergesset nicht. Und schön, er sagt zum Schluss, grüße die Freunde mit Namen. Der Eigenname ist eben schon eine wichtige Sache. Und das ist auch in unserem Hirn das, was so tief eingespeichert ist, nicht wahr? Man kann ja mal einen Test machen, man versucht jemanden zu wecken und dann ruft man seinen Namen. Da wird man wohl feststellen, dass er viel stärker reagiert, sobald er den Namen hört. Und so war das auch da im Garten, in der Nähe von Golgatha. Diese Maria Magdalena war im Grab und weinte und jemand spricht mit ihr und sie meint, es sei der Gärtner. Sie ist ganz verweint, sieht ihn nicht mal richtig. Und dann ruft er Maria. Und sie dreht sich um, Rabuni. Da, wo er den Namen ruft. Und da können wir schließen mit Jesaja 43. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist diese so persönliche Beziehung, die Gott zu uns hat und die wir eben auch untereinander als Freunde im Glauben haben dürfen. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese Juwelen deines Wortes und danke, dass wir so viel lernen dürfen daraus, über dich und auch über unseren Weg als Gläubige, über die Gefahren unserer Zeit. Und wir möchten dir einfach sagen, wir brauchen diese Barmherzigkeit, die uns im zweiten Johannesbrief gewünscht wird. Danke, Herr Jesus, wir wissen, du verstehst jede Situation, in der wir sind und du fühlst mit uns. Aber du gibst uns auch deine Gnade und deinen Frieden, um den Weg mit dir zu gehen. Bewahre uns auf deinem Weg, dass wir in deiner Nähe bleiben, jeden Tag neu und so das Ziel erreichen, dass wir einmal vollen Lohn empfangen dürfen. Amen.